Ja, also das ist, ein wichtiger Punkt, natürlich eben diese rein seelischen oder geistigen Erfahrungen mit dem, was man äußerlich, sinnlich, von mir aus auch messbar konstatieren kann, irgendwo zusammenzuschauen und in Einklang zu bringen. Ich meine, wobei man natürlich nie für jemanden, der nur das Äußere sieht, das Geistige dadurch beweisen kann. Das wird nicht gelingen. Ich meine, das war schon der große Irrtum oder Fehler, den man im 19. Jahrhundert gemacht hat, dass der Spiritismus so groß aufgekommen ist. Das war ein Versuch, also man hat gemerkt, 19. Jahrhundert war die Hochblüte des Materialismus eigentlich, also so ab den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts überhaupt. Also das war ja wirklich ein ausgesprochener Primitivmaterialismus, aber der hat sich breit gemacht und das Verständnis oder das Bewusstsein vor allem fürs Geistige ist völlig verschwunden, dass es noch in der Goethezeit ganz stark gab. Also Goethe stirbt so 1832 und man kann wirklich sagen, kaum ein paar Jahre später, also bricht so richtig der Materialismus herauf und das Bewusstsein der Menschen ändert sich also komplett. Wirklich komplett. Also das während also die Goethezeit eine sehr geistige Zeit war, sicher auf einen verhältnismäßig kleinen Menschenkreis beschränkt, aber ist dann im Zeitalter des Materialismus also auch bei dem kleinen Menschenkreis da auch noch ein ziemlicher Einbruch gewesen. Und man hat also einfach überhaupt nur mehr sich was Materielles vorstellen können. Und genau das war der Grund, also warum dann die Gesellschaften auch so gegründet worden sind, eben wie zum Beispiel die Theosophische Gesellschaft. Aus dem Bedürfnis heraus von der wenigen, die also da noch zumindest gewisse Einblicke hatten, irgendeine Basis zu schaffen, wie man das an die Menschen heranbringt. Und dann hat man eben versucht, das mit dem Mittel des Spiritismus zu machen, indem man sich gesagt hat, gut, also die Leute akzeptieren nur mehr etwas, was sie messen, was sie wägen, was sie zumindest mit Augen anschauen kann. Also nehmen wir uns diese Phänomene her, die Phänomene gibt es als solche, aber sie sind halt bei Gott nicht das, was für das sie ausgegeben wurden. Also, weil man hat jetzt also gedacht, gut, also jetzt kann man da die Toten herzitieren und irgendwie gibt es da greifbare Erscheinungen und jetzt kommt halt die Pepitante und schildert halt noch, wo das Testament versteckt ist oder wo irgendein Goldschatz liegt oder was weiß ich, keine Ahnung. Und da haben dann also sehr bald die Leute gemerkt, die was wussten von der Sache, dass das eben komplett schief geht. Weil diese Äußerungen eben auch überhaupt nichts wirklich mit den Toten zu tun hatten. Also das sind einfach höchstens irgendwelche, maximal irgendwelche Reste, die ins Ätherische hineingehen. Also das ist das Maximum. Das hat aber mit dem lebendigen Toten sozusagen, also der in der geistigen Welt weitergeht, überhaupt nichts zu tun. Also das. Und da sind dadurch also wahnsinnige Missverständnisse entstanden. Und auch die Theosophische Gesellschaft hat sich da also am Anfang sehr schwer getan, das auseinanderzuhalten und das zu trennen. Und da gab es also die wildesten Geschichten dann auch, die dann nicht wirklich vertrauenserweckend auch sind. Was nicht liegt an den wenigen Führenden, aber aus dem, was halt die anderen, die im Grund auch nicht wirklich eine Ahnung hatten, dann daraus gemacht haben und das aber überall publik gemacht haben und die Leute es aber gern geglaubt haben, weil so der Reiz des Geheimnisvollen, das war ja doch immer da und man stellt sich halt dann sehr materialistisch vor und namentlich im Westen und gerade die Theosophische Gesellschaft wurde ja im Westen gegründet, also in New York, und mit dieser Denkungsart. Und die Blavatsky selber, die ja wesentlich da beteiligt waren und und im Grunde den Hauptbeitrag inhaltlich geliefert hat, der ist ja dann ziemlich mulmig geworden und dann ist es ins andere Extrem verfallen und ist nach Indien gegangen und hat sich mit der indischen Seite beschäftigt. Das ist wieder die überhaupt nichts mit dem Materiellen im Grunde am Hut hat, sondern ganz in einem sehr, sehr hohen Geistigen sich bewegt, aber im Grunde nicht wieder auf die Erde ganz herunterklingt. Und so ist das also irgendwie ein bisschen hin und her gebändelt zwischen diesen beiden Polen. Und was der Steiner eben gerade versucht hat, ist da den Ausgleich zu finden, die Waage zu finden. Also einerseits festzuhalten, dass das Geistige eben nur rein geistig erlebbar ist, also und nicht irgendwie physikalisch gemessen werden kann oder bewiesen werden kann. Dass man aber andererseits eben gut genug das Materielle kennen muss, um zu sehen, wie darin dann das Geistige trotzdem wirkt, wenn es sich dadurch nicht beweisen lässt, aber doch, man kann zeigen, wie es offen ist dafür, fürs Geistige. Und ja, überhaupt zu zeigen, dass letztlich das Materielle im Kern ein Geistiges ist. Und dass man eigentlich auch aufdecken muss, dass das, was die materialistische Naturwissenschaft teilweise ganz richtig gefunden hat, dass das nur mit falschen Vorstellungsbildern verbunden wurde und daraus entstanden die größten Missverständnisse. Ich meine, wenn man schon hernimmt, die ganze Atomlehre oder sowas. An der ist ja in einer gewissen Weise etwas dran, weil da Gesetzmäßigkeiten drinnen liegen, die Welt der Stoffe bestimmt bis zu einem gewissen Grad und mitwirkt drinnen. Nur die Vorstellung, dass Atome irgendwas sind, so wie so kleine Kugeln, die man angreifen kann, dann ist man völlig in einer Missdeutung drin. Und das ist aber das Bild, das bis heute noch herumgeistert. Und eigentlich sind Atome, aber da sind mittlerweile längst die Physiker drauf gekommen, also schon im Beginn der 20er Jahre, so des 20. Jahrhunderts, ganz deutlich, dass man es eigentlich hier, naja, man müsste sagen, mit wirksamem Geist zu tun hat, in einer speziellen Form, in einer Form, wie er sich eben im Räumlichen äußert, aber dass es etwas Geistiges ist. Die Atome haben nämlich das hat der Steiner auch schon so nur als Student, also schon als 21-jähriger Student, hat einen Aufsatz geschrieben, die einzig mögliche Widerlegung des Atomismus, hat er das genannt. Und also da war er noch lange nicht mit dem Studium fertig. Und in dem Aufsatz steht Folgendes drinnen, also er weist also ganz deutlich nach darin, dass der Begriff des Atoms an sich ein in sich widersprüchlicher ist. Also dass er eigentlich so, wie er aufgefasst wird, nicht funktionieren kann, weil wie sollten die Atome sein? Die Atome sollten also die stoffliche Grundlage der ganzen Welt bilden. Zum Beispiel sollten also alle Farberscheinungen auch dadurch zustande kommen, dass Atome irgendwas tun. Also irgendwelche Atome oder so weiter fliegen an unsere Augen und erregen da die Nerven und dadurch kommen die Farbeindrücke zustande. Die Farben als solches seien also bloß subjektive Erlebnisse, denen käme also keine Realität zu. Wirklich seien nur die Atome oder halt Lichtteilchen. Auch das Licht hat man sich dann als Teilchen vorgestellt. Das sind halt nur sozusagen leichtere Teilchen irgendwie. Also die bewirken dann vor allem die Farberscheinungen. Während die Atome selber, welche Eigenschaften sollen die haben? Die sollen also einmal absolut unzerstörbar sein. Sollen von Ewigkeit zu Ewigkeit existieren daher, weil sie unzerstörbar sind. Und weil, wenn ich sie irgendwie zerstören kann, zerlegen kann, dann sind sie ja nicht mehr Atome. Atomos heißt das Unteilbare. Und man hat noch etwas gesucht, was sozusagen die Grundlage für alles ist. Und das darf ich nicht weiter zerlegen können, weil sonst kann ich wieder weiterfahren. Na gut, das was bestimmt die da immer. Dann komme ich immer weiter. Dann hat man gesagt, nein, irgendwo muss aus sein. Und was aus ist, das sind die Atome. Also die sind unzerstörbar. Die sind aber selber auch nicht farbig oder sonst irgendwas, weil Farbe entsteht ja erst gerade dadurch, dass die Dinger irgendwie mit uns reagieren. Farben sind ja überhaupt nur was Subjektives. Also unzerstörbar, unveränderlich eigentlich im Grunde dadurch auch, weil in dem Moment, wo es Veränderungen durchmachen können, kommen wir schon in die Richtung der Zerstörung fast hinein. Also das heißt, das sind also sehr merkwürdige Dinge, diese.
Hat man sich dann halt Elektronen auch vorgestellt, die rundherum schwirren und positiv?
Na, zunächst einmal noch nicht. Ach so. Zunächst einmal noch nicht. Also so die Atomvorstellung greift ja zurück zunächst auf was Altes. Ist ja schon bei den Griechen entwickelt worden, beziehungsweise wahrscheinlich etwas früher sogar bei den Indern, interessanterweise. Der wird meist halt in den Lehrbüchern unterschlagen, aber das ist eine recht liebe Geschichte. Da gab es einen Herrn Kashyapa, der war ein kleiner Bub und ist mit seinem Vater, wie das halt so üblich ist, auf Pilgerreise gegangen, zum Ganges, und dort haben sie halt die ganzen Pilger getroffen, und wie es bei den Indern halt so ist, ernährt man sich von Reis hauptsächlich. Und die Pilger haben sich auch von Reis ernährt und waren aber alle ein bisschen schlampig, also hier und da haben sie ein paar Reiskörnchen verloren. Und der kleine Bub hat die ganzen Reiskörnchen aufgesammelt, hat gefunden, die kann man nicht einfach so liegen lassen, sondern wenn ich die aufsammle, brauche ich gar nicht lang sammeln, habe ich schon wieder eine Handvoll Reis, und das ist eigentlich die Tagesration für einen Menschen. Und er hat dadurch schätzen gelernt, also die kleinen Dinge. Und das ist also zumindest die Legende, die dahinter steht, vor allem, weil die Leute sind dann aufmerksam geworden, dass der immer also geht und das aufpickt und den Reis aufsammelt, und irgendeiner dieser alten, weisen Männer hat ihn halt gefragt, warum er das tut, und da hat er ihm das erklärt. Und wenn man den Reis aufsammelt, und seien es noch so kleine Körner, irgendwann kommt so viel zusammen, dass man die ganze Menschheit ernähren kann. Also die kleinsten Dinge sind eigentlich das Allerwertvollste. Und aus dem heraus hat er dann viel später, also er hat dadurch einmal den Namen Kanada bekommen, wie Kanada geschrieben, anders betont. Kanada heißt Kornesser. Also das ist dann sein Markenname sozusagen geworden. Und der hat später eine der ganz großen Schulen der indischen Philosophie begründet. Also das Ganze war so im 5., 6. Jahrhundert vor Christus hat sich das abgespielt. Manche sagen erst im 2. Jahrhundert vor Christus, aber es geht ein bisschen auseinander, aber es ist nicht so wichtig. Also das war die Schule des Vaisheshika, das ist eine der 6 großen Schulen in der indischen Philosophie. Und die beruht jetzt darauf, dass er alles eben auf das Zusammenspiel dieser kleinen Dinge, die er Anus nennt, Anu heißt nichts anderes als klein, winzig, und aus dem Wechselspiel dieser kleinen Dinge soll alles bestehen, also sowas wie eine Art Atomlehre. Nur war sie einen entscheidenden Schritt noch weiter, als später oder fast gleichzeitig bei den Griechen, da gab es der Demokrit und der Leukipp, die auch also auf ähnliche Ideen gekommen sind, also alles besteht aus Atomen, die eben unteilbar sind, das ist das Letzte, was man fassen kann. Nur der Kashyapa oder Kanada ist noch einen Schritt weiter gegangen, er hat gesagt, die Anus sind aber trotzdem nicht ganz das Letzte. Es ist zwar das Letzte, was ich irgendwie räumlich, materiell fassen kann, aber die bestehen noch aus Paramanus. Also sowas wie jenseits der Anus, also noch kleiner oder Ding. Und die
hat mit der Paranus nichts zu tun.
Hat mit der Paranus nichts zu tun. Ne? Und diese Paramanus, die sind punktförmig. Die sind keine Dinge mehr. Die sind nichts mehr, was ich materiell, was ich räumlich fassen kann, sondern das sind eigentlich nur mehr geistig zu fassende Grundprinzipien, die aber miteinander ins Wechselspiel kommen und zwei oder drei davon bauen dann zumindest das einfachste Anu auf. Und so geht das Ganze weiter.
Ein überraschender Schritt, ne?
Es ist ein überraschender Schritt.
In die Fläche sozusagen, in den Punkt.
Ja, genau, eigentlich nicht einmal in die Fläche, nicht einmal in die Linie, sondern in die nullte Dimension. Nicht? Weil der Punkt ist die nullte Dimension. Also das heißt, es fällt ganz aus dem Räumlichen heraus. Und ja, das ist kein Wunder, die Inder haben immer schon einen großen Bezug zum Nichts gehabt, zur schöpferischen Quelle oder was sie dann immer das Nirvana genannt haben oder die Leere genannt haben, die absolute Leere. Also die Buddhisten nennen das dann vor allem immer die Leere, die aufzusuchen ist. Von dem im Übrigen kommt unsere Null. Beim Rechnen, die kommt ja von den Indern. Nicht, weil wir rechnen zwar mit arabischen Ziffern, aber die Araber hatten zunächst nicht die Null. Die Null haben sie übernommen von den Indern, weil für die Inder war die Null fast das Wichtigste, weil die Null und auch die Schreibweise dazu, also dass man sie schreibt, so wie wir es noch schreiben im Prinzip, das ist nämlich das Ei. Das ist sozusagen für sie. Aber eben das eigentlich unfassbare Ei, aus dem aber alles entsteht, für sie einfach das Symbol des schöpferischen Nichts im Grunde, aus dem alles entspringt. Da ist noch nichts Manifestes da, aber aus dem springt was heraus. Und im Gegensatz eben zu den Griechen haben die Inder wunderbar gut mit dem Null, mit dem Nichts umgehen können. Für die Griechen war das was Undenkbares. Sie konnten sich weder das Nichts vorstellen, noch die Unendlichkeit. Weil das kann ich nicht sinnlich anschauen. Wenn ich das Nichts anschaue, was sehe ich? Nichts. Aha, also gibt es das gar nicht. Oder wie soll ich das denken, wenn ich es nicht anschauen kann? Das griechische Denken war immer ein Anschauen. Und das indische Denken war immer ein Meditieren. Da bin ich von Haus aus eigentlich völlig weg von der Sinneswelt und erlebe im Inneren etwas. Und also darum ist es dem Kanada auch gelungen, da den entscheidenden Schritt weiterzugehen. Und das macht die, wenn man so will, Atomlehre oder Anu-Lehre des Kanada viel verwandter, interessanterweise, der heutigen physikalischen Auffassung. Weil was sagen die Physiker heute? Also letztlich, wenn sie von Elementarteilchen sprechen, das Wort Teilchen ist sowieso schon ganz schlecht, weil das immer irgendwas Gegenständliches suggeriert. Also man kann es nennen, ja, von mir aus Elementarquanten. Quantum ist aber auch noch irgendwie Ding. Also, am besten nennt man es Elementarereignis oder irgend sowas. Wurscht. Aber jedenfalls, das denken sie sich auch absolut punktförmig. Also es ist eigentlich, hat keine räumliche Ausdehnung, es ist im Raum nicht da. Und die wirklich elementaren Elementarteilchen, wie zum Beispiel ein Elektron, ist punktförmig. Gedacht zumindest. Wenn es nicht punktförmig ist, soweit man es jetzt experimentell sagen kann, erscheint es punktförmig, aber mag sein, dass sich das Bild noch ändert, aber wenn es nicht punktförmig wäre, wäre es kein wirkliches Elementarteilchen, also kein letztes sozusagen. Also die letzten sind punktförmig, sind also im Raum eigentlich gar nicht gegenständlich vorhanden, sind also daher im Grunde nur durch ihre Wirkungen erfassbar, die von diesem Punkt ausgehen. Und die kann ich mathematisch beschreiben. Und
das ist die Quantentheorie oder Quantenphysik.
Ist eine der Folgen davon. Und das ist ja genau das, wo die Physik auch hingegangen ist, dass sie sagt, ja, es gibt schon in gewisser Weise diese Atome, sie sind nur eben einfach anders, als man sie ursprünglich vorgestellt hat. Also erstens einmal sind sie nicht unteilbar, ganz im Gegenteil, sondern sie haben Bestandteile, da ist man dann schon relativ bald drauf gekommen. Also so die erste Version der Atome in der Neuzeit, also ganze Mittelalter hat sich damit kein Mensch beschäftigt, der Demokrit war vergessen, vom Kanada hat man sowieso nichts gewusst. Erst in der Neuzeit ist man wieder auf das gestoßen. Robert Boyle, John Dalton und die waren die Ersten. Und die haben sich das eben wirklich so als die Kugeln vorgestellt, die unzerstörbaren, farblosen Kugeln. Der John Dalton war bekannterweise noch farbenblind, also das hat noch gepasst, also das hat gut gepasst, dass er sich die völlig farblos vorstellt. Das blieb aber dann nicht lang, weil man sich vieles damit nicht erklären konnte. Erstens einmal schon überhaupt zum Beispiel chemische Reaktionen. Wie passiert das, wenn sie die Dinge überhaupt nicht verändern können? Warum sollen die dann überhaupt miteinander reagieren? Warum sollen die eine Verbindung eingehen? Das ist irgendwie nicht plausibel, dass die aneinander haften bleiben und so weiter. Also, und dann hat man die elektrischen Erscheinungen entdeckt und ist dann irgendwann auf die Elektronen gekommen, also schon erstens einmal bei Salzen, wenn man die auflöst, warum sind die elektrisch leitfähig? Aha, was ist elektrischer Strom eigentlich und dergleichen? Also dann ist man mal auf die Elektronen gekommen, die offensichtlich irgendwo aus den Atomen herauskommen. Und es ist dann gelungen, sogar sie, wie soll ich sagen, in der Reinkultur, ich will nicht sagen sichtbar zu machen, aber nachweisbar zu machen, nämlich indem man Glasröhren genommen hat, die Luft, soweit es geht, herausgepumpt hat und in die Glasröhren waren zwei Metallspitzen, also zwei Drahtenden sozusagen eingeschmolzen und jetzt hat man das Ganze eine sehr hohe Spannung angelegt. Wenn man das Ganze ohne der Glasröhre in der Luft macht, dann gibt es einfach einen Blitz, das kennt man, also Hochspannung, ein Hochspannungsblitz einfach. Und der entsteht dadurch, dass also die Luft einfach aufgeheizt wird da drin, also durch die hohe Spannung und in Wahrheit da Elektronen herausgerissen werden, aber das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber was passiert jetzt in dem Gefäß drinnen? Na, einen Blitz gibt es einmal nicht, weil der Blitz, der sichtbar entsteht, eigentlich nur, dass die Luft aufgeheizt wird. Das ist der Blitz, also das Sichtbare. Da wird die Luft zum Glühen gebracht, in einen Art Plasmazustand versetzt. Das ist das, was man sieht als Blitz. Aber wenn ich das im praktisch luftleeren Raum mache, sieht man keinen Blitz mehr. Man sieht gar nichts. Also man legt die Hochspannung an und sieht einmal gar nichts, außer, dass das Glas auf der einen Seite zu leuchten beginnt. Nämlich so grünlich zu fluoreszieren beginnt. Und dem ist man weiter nachgegangen und jetzt geschaut, wieso leuchtet das? Da muss also offensichtlich irgendwas auf dem Glas auftreffen. Also das heißt, man hat, das ist das Glasgefäß, da sind die Drahtspitzen, da habe ich von mir aus also den Minuspol, den Pluspol, man hat also eine Gleichspannung angelegt von, weiß ich nicht, 20.000 Volt ungefähr, also schon eine ziemliche Spannung. Mit unserer Steckdose kommt man da nicht durch. Also da muss man eure Spannungen nehmen und dann hat man eben gemerkt, dass hier auf der Plusseite das Glas zu leuchten beginnt. Also da leuchtet die ganze Geschichte. Es leuchtet da. Gut, also hat man sich gedacht, es muss irgendwas sein, was von da ausgeht. Vom Glas selber wird es kaum kommen, weil wenn ich keine Spannung anlege, passiert nichts. Also es muss irgendwie aus dem Draht herauskommen sozusagen. Und jetzt hat man geschaut, was hat das für Eigenschaften? Nein, es hat die Eigenschaften, dass es negativ geladen ist. Das kann man sehr leicht nachweisen, indem man mit irgendwas positiv geladenem, das kommt man schon herstellen durch Reibung oder irgendwie, kann man das nämlich ablenken. Dann wandert plötzlich das Grüne irgendwo anders hin. Also wenn ich mit etwas positiv geladenem daherkomme, kann ich das praktisch wegschieben irgendwo. Oder mit einem Magnet geht es genauso, weil Magnet wirkt auch auf elektrische Ladungen. Und
das Ganze hat eben das Ergebnis gebracht, aha, das muss negativ geladen sein. Und das hat man dann Elektronen genannt und hat eben geschlossen, gut, irgendwie kommt das aus dem Draht raus. Also muss das in den Atomen des Drahtes irgendwo Elektronen drinnen sein, weil sonst gibt es ja nichts da drin. Und so ist man also zur Vorstellung der Elektronen gekommen. Und wenn es was Negatives gibt im Atom, dann muss es aber auch was Positives zum Ausgleich geben, weil die Atome sind elektrisch neutral, weil sonst hätten uns die Holz auf Berge stehen die ganze Zeit. Also die sind nicht geladen normalerweise. Also muss es was gleich stark positiv Geladenes geben. Und wie das verteilt ist, hat man mal keine Ahnung gehabt. Das hat man halt dann einfach herumspekuliert, wie das ist. Da gab es die lustigsten Modelle. Da gab es zum Beispiel das Rosinenkuchenmodell. Das Rosinenkuchenmodell sah so aus, dass man sich gedacht hat, das Positive ist halt über den ganzen Raum verteilt, so groß das Atom halt ist. Man hat sich immer noch als Ding gedacht. Und drinnen wie Rosinen sind die Elektronen, weil von denen hat man gewusst, dass die sehr leicht beweglich sind. Das kann man nämlich messen. Dadurch, wie stark sich das verschiebt, aus dem kann man abschätzen, wie schwer oder leicht die sind. Das war nämlich auch ein wichtiges Ergebnis. Das kommt zwar wie eine Strahlung da heraus, die Elektronen, eine unsichtbare Strahlung, ist also lichtartig irgendwie von dem her. Unsichtbares Licht, aber Licht ist sowieso immer unsichtbar. Aber im Gegensatz zum Licht hat es Masse, es unterliegt der Schwere. Irgendwo ist. Also im Gegensatz zum Licht ist es eben geladen einerseits, andererseits unterliegt es der Schwere. Und, aber es ist ganz, ganz leicht. Das Elektron ist fürchterlich leicht im Vergleich zu den Atomen. Das konnte man zu dem Zeitpunkt auch schon abschätzen, wie schwer die Atome als solche sind.
Atomgewicht hat es ja dann gegeben.
Ja, genau. Es gab schon den Begriff des Atomgewichts zu dem Zeitpunkt. Ich würde jetzt ein bisschen weit führen, wie man das bestimmt, weil man kann nicht einzelnes Atom auf die Waage legen. Das ist also sehr gefingelt und mit sehr viel Theorie immer belastet. Weil man muss zwar irgendwas messen, aber direkt kann ich es nicht messen, also geht die Geschichte um sieben Ecken und dazu brauche ich eine Theorie, warum das jetzt wirklich die Masse des Atoms zum Beispiel sein soll. Also da sind viele Fehlerquellen drin. Aber dadurch ist man draufgekommen, die Masse des Atoms im Vergleich zu den Elektronen ist er riesig. Das spielt eigentlich fast keine Rolle. Die ist ungefähr 2000 Mal größer als bei den Elektronen. Also sind die ganz leicht beweglich. Also muss daher, dachte man sich, die positive Masse, die zurückbleibt, muss das eigentlich Massive sein. Das Schwere, das Massetragende. Und daher hat man dann ein wirklich ganz komisches Bildchen sich gemacht. Die Folge gut, das ganze Atom, das ist so was positiv geladenes, das ist alles Plus. Plus geladen. Und wodurch die Elektronen hin, die sind ganz klein und winzig, also da ist wieder ein Rosinenkuchen so irgendwie da verteilt drinnen. Rein spekulativ war das Ganze, also natürlich auf überhaupt keiner Messung beruht. Und jetzt war die Frage, wie kann ich das feststellen, ob das wirklich so ist oder nicht. Mittlerweile war schon die Radioaktivität entdeckt. Radioaktivität war im Übrigen auch der nächste Punkt, der den Schluss zugelassen hat, Atome können nicht unzerstörbar sein, sondern in der Radioaktivität erlebe ich eigentlich, wie sie zersplittern im Grunde. Also hat man sich gedacht, da habe ich es irgendwie mit den Bestandteilen des Atomes zu tun. Und diese Splitter, die da in Form der Strahlung herauskommen, da gibt es halt verschiedenste. Da gibt es eine negative Strahlung, die Beta-Strahlung, von der man draufgekommen ist, das sind Elektronen. Dann gibt es die Alpha-Strahlung, die ist positiv geladen. Und zwar doppelt so stark wie das Elektron und viel massereicher. Gut, das war schon mal interessant. Das geht also in die Richtung von dem hier irgendwo. Und dann gab es noch eine neutrale, lichtartige Strahlung, die so ähnlich ist wie Röntgenstrahlung, nur noch energiereicher, noch gefährlicher, noch durchdringender. Das ist die Gammastrahlung, also die drei gab es. Oder gibt es heute auch noch. Und jetzt hat man sich was Interessantes einfallen lassen. Also man hat sich gedacht, was ist, wenn ich mit der Strahlung die Atome bestrahle? Das heißt, wenn ich hernehme zum Beispiel irgendeine dünne Metallfolie und die mit dieser radioaktiven Strahlung bestrahle, dann müsste ich da eigentlich irgendwie drauf kommen, wie weit die da durchgehen oder nicht durchgehen oder was da passiert. Und genau das hat man gemacht 1911. Also das Modell war 1903, der Thomson. Das war das berühmte Rutherford-Experiment in der Universität Manchester. Also da hat man nichts anderes gemacht, als man hat eine dünne Goldfolie genommen. Weil Gold hat den Vorteil, dass man es ganz dünn auswalzen kann, weil wenn es zu massiv ist, das Ganze geht die Strahlung nicht ordentlich durch, also da kriegt man keine gescheiten Ergebnisse, also je dünner, desto gut. Ganz dünne Goldfolie und die hat man beschossen mit der positiv geladenen Alpha-Strahlung. Die kann man leicht heraussondern, weil das ja elektrisch geladen ist, also kann man die absondern, mit dem bestrahlt man das und schaut, was passiert. Und gerechnet hat man, dass weil das ganze Atom ja so stark positiv sein soll, dass die ganze Strahlung zurückgeworfen wird und nichts durchgehen kann im Grunde. Das Ergebnis war völlig anders. Das Ergebnis war, die Strahlung geht praktisch ungehindert durch. Also das meiste, 99,9%, gehen ungehindert durch. Nur ganz einzelne, naja, man kann sagen Strahlungsblitze, weil die radioaktive Strahlung, das ist vielleicht auch noch wichtig, hat die Eigenschaft, dass sie eigentlich in Form von Strahlungsblitzen ausgesandt wird. Nicht kontinuierlich, sondern es sind einzelne Blitze und wenn das radioaktive Präparat nicht zu groß ist, kann man die sogar einzeln registrieren. Also dazu gibt es zum Beispiel Leuchtschirme, das ist also so ein ähnlicher Effekt wie da, wenn das der auftrifft, entsteht da ein erleuchteter Punkt für kurze Zeit und verschwindet wieder. Also das hat man zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass die Strahlung eigentlich also in Blitzen erfolgt. Und bei der Geschichte hat man jetzt, wenn man das durchleuchtet hat, einfach die Blitze gezählt. Man hat gezählt, wie viel gehen geradlinig durch, also man hat so einen riesigen Leuchtschirm rundherum gebogen und geschaut, aha, das meiste geht durch, das sind wirklich Blitze, 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 aber da rundherum sind ganz wenige, aber genau in der Gegenrichtung gibt es zwar wenige, aber doch auffallend zu viele. Also das war auffällig jedenfalls, dass es da eine gewisse Häufung auch noch gibt. Also das heißt, 99,9% gehen durch, 0,1% sind da und da rundherum ist praktisch nichts. Also wie kann man sich das erklären? Ja, die Erklärung, die man gefunden hat, ist, dass das Atom jetzt eigentlich einmal grundsätzlich hauptsächlich aus Leerraum besteht. Also ein leerer Raum, weil das heißt, die meiste Strahlung geht völlig ungehindert durch. Aber irgendwo muss es einen ganz kleinen Punkt geben, der die positive Strahlung zurückwirft. Also wenn die da auftrifft, Die positive Alpha-Strahlung, das ist positiv, das ist der positive Kern, was passiert, die wird zurückgeschmissen, weil sie sich abstoßen. Und die meiste geht aber durch. Das meiste geht durch. 99,9%. Also ist jetzt das Bild gekommen, dass das Positive eigentlich ganz in einem winzigen Kern zusammengedrängt ist und die Elektronen, die müssen irgendwie da außen herum verteilt sein. Und man hat dann die Vorstellung gehabt, dass sich die halt da so irgendwie herum bewegen. Ja. Weil davon fliegen dürfen sie auch nicht, also sie sollen in der Nähe bleiben. aber die machen eigentlich die Größe des Atoms aus, aber nicht die Masse, nicht das Gewicht des Atoms, weil das ist in dem winzigen Kern drinnen. Also der ist was unheimlich Massives und das ist was unheimlich Leichtes, aber ist zu einer riesigen Hülle aufgebauscht. Also etwa die Größenverhältnisse konnte man aus den Messergebnissen abschätzen. Mhm. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Das
wie im Weltraum die Planeten haben
sie. Genau, da hat man sich wie ein Planetensystem vorgestellt und man hat es auch genauso berechnet, das Ganze dann. Und ist darauf gekommen, also die Hülle ist ungefähr 10.000 Mal größer als der Kern. Also das ist riesig. Die Hülle ist riesig, also der Kern, das heißt, das ist alles noch nicht maßstabgetreu, sondern die Hülle ist viel größer. Und da sind winzige Kerne drinnen.
Wenn man es mit dem Planetensystem vergleicht, sind natürlich da im Planetensystem die Verhältnisse noch größer. Wenn man die Kerne, die Planeten als Kerne sieht,
ja.
Und was rundherum.
Ja. Wobei der Maßstab ist, naja, bin ich mir gar nicht so sicher, ob es im Verhältnis,
weil naja,
Sonne, Erde zum Beispiel, das sind 150 Millionen Kilometer, also, na, rechnen wir es mal raus, da können wir es gleich hin, also was Weißes, 150 Millionen, also 150 mal 10 hoch 6, das ist also 1,5 mal 10 hoch 8, wenn man es genau nimmt, mal einfach errechnen können. Und die Erde hat einen Durchmesser von knapp
40.000 durch.
Also 40.000 ist der Umfang, der Durchmesser sind 12.000 ungefähr.
Ja. 2RB ist die Formel, ne?
2RB, genau. 2RB, also wir müssen es durch 6 dividieren, also wir müssen 40.000 durch 6 dividieren. 6 mal 6 ist 36, 7 mal 6 ist 42, also 6.000 ist der Radius ungefähr und der Durchmesser 12.000. Also rechnen wir es jetzt mit ungefähr 10.000, das ist ja wurscht. Das sind also 10 hoch 5 Kilometer.
10.000.
10 hoch 4, pardon. 10 hoch 4. Also mit 4 Nullen hin.
Oder 1 hoch 5, nicht gedacht. Als du 1,5 geschrieben hast?
Ja, aber da ist das Mal,
ja. Ja, ja. Ach so, ja.
Das, ja, und das haben wir ein, ja. 1 hoch 5 ja, ja. Ist so immer 1.
Genau. Okay.
So, das ist also ein Ding, das heißt, wir haben 1,5. Mal 10 hoch 8 durch 10 hoch 4, das heißt, wenn ich das dividiere, kriege ich 1,5 mal 10 hoch 4. Nicht? 8 weniger 4 ist 4. Das heißt 10.000.
Aha.
Wieder. Das heißt, das ist interessant, ja. Das ist interessant, sind ähnliche Verhältnisse. Mhm. Also wenn man allerdings die äußeren Planeten nimmt, dann ist es noch weiter. Ist allerdings auch bei den schwereren Atomen, ist die Hülle auch entsprechend größer, muss man auch dazu sagen. Also da ist zwar dann der Kern auch größer, also das Verhältnis bleibt nach wie vor ähnlich, da ist der Kern größer, aber es ist auch die Hülle dann wesentlich größer. Gut. Also das war das Bild, also das heißt, Atome bestehen hauptsächlich aus Leerraum. Und sie sind also teilbar und sie bestehen aus Leerraum und da hat was mit Elektrizität hauptsächlich zu tun. Also Elektrizität, die aber mit Masse behaftet ist. Immer noch hat man sich das vorgestellt als Dinge in irgendeiner Form. Also Elektron ist halt jetzt ein winziges Kugel. Also, und wieder ein unzerstörbares natürlich. Also man ist nur einen Schritt weiter gegangen. Das ganze Bild hat im Übrigen dann einen ziemlichen Haken gehabt, weil es eigentlich nicht stabil ist. Jetzt können wir uns denken, aha, bei den Planeten funktioniert das doch wunderbar, also das Planetensystem hält doch, weil Planeten sind nicht elektrisch geladen. Weil wenn da ein Elektron kreist, ist das im Prinzip nichts anderes als ein Strom, der fließt. Mhm. Weil strömende Elektrizität ist nämlich in Wahrheit nichts anderes. Also Elektrizität, wenn sich elektrische Ladung bewegt, ist das Strom. Strom ist eine bewegte elektrische Ladung im Grunde. So, nur wenn ein Strom fließt, entsteht zugleich ein elektromagnetisches Feld. Ganz zwangsläufig.
Das haben wir aber wieder die Planeten. Das magnetische Feld.
Ja, Plus und Minus. Gut, also stimmt. Also das stimmt, wie unsere Erde hat auch ein Magnetfeld, aber sie ist zumindest nicht elektrisch geladen. Also elektrisch geladen ist sie nicht. Stimmt, das Magnetfeld der Erde, da wird sehr viel spekuliert, warum es das gibt. Also eine der Annahmen ist, dass im Erdkern ist das flüssige Eisen, das sich bewegt, und da sind auch Elektronen drin, das bildet so eine Art Kreisstrom, nur das Bild hatscht also ziemlich stark, weil bei den Temperaturen, die da herrschen, hört sich der Magnetismus wieder auf, also es ist schwierig, aber teilweise versucht man das Bild immer noch zu retten, also dass da irgendein Kreisstrom drinnen ist und dadurch entsteht ein Magnetfeld, weil es ist normal so, wenn so ein Strom kreist, dann entsteht ein Magnetfeld, das da raus und dort reingeht, also quasi ein Nordpol, Südpol. Also es gibt die sogenannte rechte Handregel, wenn so der Strom fließt, dann ist da der magnetische Nordpol. Das also wenn der Strom so fließt, das kann man mit einer Spule oder mit einer Drahtschleife schön zeigen. Müsste also auch hier der Fall sein. Also das heißt, wir reden hier einerseits die Elektrizität, die sich bewegt, andererseits das Magnetfeld gibt zusammen ein elektromagnetisches Feld. Das heißt, das Ganze müsste aber im Grunde wie ein Radiosender funktionieren. Wie nämlich jede Stromleitung, jedes Kabel ist ein Radiosender, sendet elektromagnetische Wellen aus. Daher kann es passieren, wenn man Strom einschaltet, knackst es im Radio. Das hat nur was damit zu tun, also einerseits schon mit dem Schaltimpuls, aber es kann eine Störung entstehen, wenn die Frequenz der Strahlung vom Kabel mit der Senderfrequenz vom Radio übereinstimmt. Dann kann die Sendung gestört werden. Ist heute nicht mehr der Fall, weil die Kabel abgeschirmt sind. Also selbst die normalen Kabel sind...
Bei meinem Heizlüfter habe ich gestern abgeschaltet und das Fernsehbild war kurz weg.
Ja.
Die reagieren trotzdem.
Ja. Gut. Damit sind wir noch nicht ganz am Ende. Wenn das elektromagnetisch strahlt, verliert es Energie. Na, wie ein Sender. Ich meine, wie ein Sender ohne Energie funktioniert nicht. Der muss ich irgendwo an der Stromquelle anschließen. Jetzt kann ich das Atom aber nicht gut an der Stromquelle anschließen. Also das Atom müsste ununterbrochen Energie verlieren. Man hat das ausgerechnet, wie lange das dauert. Könnte ja sein, dass das also ein paar Milliarden Jahre dauert, dann könnte es uns ja wurscht sein. Aber nein, innerhalb von Sekundenbruchteilen müsste das eigentlich zusammenfallen, seine ganze Energie verlieren, was bedeuten würde, die Elektronen stürzen in den Kern hinein und dann würde das Atom völlig zusammenfallen. Außerdem müsste es also während der Zeit eine ungeheure Energiemenge aussenden. Die ganze Energie, die da drinnen steckt, müsste rauskommen. Also die Atome müssten strahlen, leuchten, weiß ich nicht, Radio senden, wie auch immer, und innerhalb von Sekundenbruchteilen eigentlich kaputt sein, zusammenfallen. Also geht das Bild auch nicht. Das war dann mit der Punkt, wo die Quantenmechanik einsetzt. Also das war der Niels Bohr dann, 1913, hat einmal kategorisch behauptet, einfach, es strahlt nicht. Es tut es einfach nicht. Es tut es nicht, solange die Elektronen brav auf ganz bestimmten Bahnen kreisen. Und alle anderen Bahnen sind verboten. Und nur wenn es von einer höheren auf eine niedere springt, dann gibt es Energie ab. Das ist der berühmte Quantensprung. Das war einfach eine Behauptung einmal, aber eine Behauptung, aber mit der Behauptung ist er so weit gekommen, dass er aus den Energieunterschieden ableiten konnte, zum Beispiel das Spektrum des Wasserstoffs. Also wenn man Wasserstoff zum Glühen bringt, dann erzeugt es gewisse Farben, aber eben nicht alle, sondern nur ganz spezifische. Wenn man das durch ein Prisma betrachtet, entsteht nicht ein voller Regenbogen, sondern nur einzelne Farblinien. Und die Fahrtlinien hat er in Zusammenhang gebracht sozusagen mit den Abständen der Bahnen, je nachdem, wo das hin und her hupft, je nachdem kommen diese Linien zustande. Weil jede Farbe entspricht halt so einem bestimmten Energiebetrag. Damit hat er dann nur im Grunde das aufgegriffen, was 1900 schon der Max Planck gesagt hat, dass Energie überhaupt nur in Portionen abgegeben werden kann. Nicht in beliebiger Menge, sondern nur in bestimmten Portionen. Und wenn sozusagen die Portion nicht groß genug ist, dann passiert gar nichts. Und das hat eben der Bohr aufgegriffen, dass er gesagt hat, ja, die eine Portion erreicht es bis zur nächsten, dann kann sie sich hinaufbewegen zum Beispiel. Also das heißt, wenn das Atom mit Licht bestrahlt wird, dann muss die Energie groß genug sein, dass es diesen Sprung schafft, dass es sozusagen das nächste Quantum erreicht. Mit einem halbvollen Wagen fährt er sozusagen nicht rauf aufs nächste. Also die Atome nehmen Energie nur in Portionen auf, in ganz bestimmten Portionen. Und dadurch entstand halt also dann das Bild, dass das nicht so wie ein Planetensystem genauso ist, sondern dass eben nur ganz bestimmte Bahnen sind. Weil beim Planetensystem ist es zumindest theoretisch so, dass beliebige Bahnen möglich wären. In Wahrheit stimmt das auch nicht ganz, aber es sind nur bestimmte möglich. Und das hat dann sehr, sehr viel erklärt, weil das hat zum Beispiel erklärt die ganze Struktur des Periodensystems der chemischen Elemente. Weil es gibt bestimmte Grundstoffe, das sind die chemischen Elemente, die bestimmten alle aus bestimmten Atomsorten und die unterscheiden sich ganz charakteristisch. Da gibt es Ähnlichkeiten und das liegt alles also an diesem Aufbau. Wenn das so irgendwie sich bewegen würde, dann wäre die Materie so sehr breit gesteuert. Dann gäbe es eigentlich keine genau definierbaren Grundelemente, sondern alle Übergangsstufen irgendwo. Und die gibt es aber nicht. Also es gibt nur eine Handvoll, also genau 94 in der Natur Grundstoffe. Und das konnte man dann sehr gut einteilen. Der Wolfgang Pauli, der Berühmte, hat da auch sehr, sehr wesentlich mitgearbeitet. Der hat dann auch überhaupt festgestellt, warum die überhaupt sich aufteilen in solche Schalen. Weil anzunehmen wäre aus der Physik, dass sie die alle möglichst weit innen sammeln. Zwar bewegen, aber eigentlich müssten sie alle da innen sammeln, weil wenn sie weiter oben sind, kann es passieren, dass eins hinunterfällt und dabei Energie abgibt. Und wenn die Energie abgegeben ist, ist es weg und dann muss unten bleiben. Bleibt dann gar nichts anderes übrig. Das heißt, zu vermuten war, dass das sich alle auf dem niedrigstmöglichen Niveau sammeln. Und das ist aber nicht der Fall, sondern da im innersten Niveau sammeln sich maximal 2 Elektronen, im nächsten 8 und in den größeren dann ein bisschen mehr, aber das war schon wieder auch nicht erklärbar, warum die nicht alle nach unten gehen. Und da sind jetzt also dann ganz merkwürdige Eigenschaften ins Spiel gekommen, die man den Spin des Elektrons nennt. Also diese Elektronen haben sich gedacht wie Körperchen, die sich drehen und die haben dann ganz bestimmte Eigenschaften, wobei diese Drehung sehr merkwürdig ist. Also da hat man schon die Vorstellung gehabt, dass das nicht normale Dinge sind, weil zum Beispiel eine Umdrehung bedeutet 720 Grad.
Eine Umdrehung, ich dachte 300.
Ja, eben. Bei den Elektronen ist eine Umdrehung 720 Grad. Das sind also keine normalen Dinge. Die brauchen ein bisschen mehr dazu.
Ja, diese Spins sind denn miteinander im Verhältnis. Also wenn ich das eine umdrehe, habe ich einmal gelesen, dreht sich
das auch, das ist diese Quantenteleportation. Ja. Naja, es ist so, also er hat diesen Spin, der wird dann bezeichnet einfach mit 1,5. Das 1,5 ergibt sich aus dem, weil 720 Grad, das ist das Doppelte von 360 Grad. Das heißt, also aus dem heraus kommt das irgendwie, das ist jetzt wurscht. Und jetzt hat er gesagt, gut, auf dem Niveau kann sich nur eins bewegen, das genau mit minus 1,5 sich bewegt, sozusagen in die Gegenrichtung. Und mehr gehen nicht rein. Das ist bei allen Teilchen, bei allen Quanten der Fall, die diese komische Eigenschaft mit dem halbzeiligen Spin haben. Das ist der Spin. Spin heißt Drehen eigentlich. Also weil von dem ist das Vorstellungsbild, das ist ausgegangen, aber wie gesagt, man wusste dann schon, wie ein normales Ding kann sich das nicht drehen, wenn es 720 Grad braucht. Ist also eher merkwürdig. Und gerade diese Dinger wie die Elektronen, die den halbzeiligen Spin haben, die halten sich an diese Gesetzmäßigkeit. Also im Grund kann in jeder Schale können nur zwei sitzen. Und selbst die äußere, wo acht drinnen sitzen, besteht in Wahrheit aus drei Unterschalen. In jeder Sitz, aus vier Unterschalen. Aus vier Unterschalen. In jeder sitzen zwei drinnen, die liegen nur relativ knapp beisammen. Also das heißt, die spaltet sich dann in vier in Wahrheit auf, die praktisch knapp beisammen sind. Und das ist das berühmte Pauli-Prinzip. Und nachdem, als das klar war, konnte er genau den Aufbau der Atomhüllen erklären und damit hat sich sofort die ganze Chemie erklärt, im Grunde, warum bestimmte Elemente so oder so reagieren, weil damit, das hängt von der Verteilung der Elektronen ganz stark ab, wie viele vor allem dann in der äußersten Hülle sitzen.
Und Atome mit einer dritten Schale gab es nicht?
Ja, gibt es, es gibt noch mehr da. Aber immer ist es so, dass in Wahrheit im Grunde in jeder nur zwei Elektronen drinnen sitzen können. Also das ist, das kann man nur rechnerisch aus der Quantenmechanik dann errechnen. Weil wenn nicht, dann löschen sie sich aus gegenseitig. Das heißt, dann sind sie gar nicht da. Das ergibt sich dann aus der Rechnung, wenn man den Spin einbezieht sozusagen. Und nicht so ist es bei Teilchen, die ganz normal sich drehen mit 360 Grad, die hätten da den Spin 1 zum Beispiel.
Die gibt es auch.
Die gibt es auch, ja. Die gibt es auch. Und mit denen hat es was ganz Spezielles. Bei denen können da nämlich beliebig viele drinnen sitzen. Es können auch ganze Atome, wenn jetzt zum Beispiel bei einem Atom jetzt ein Elektron draußen wegnehme. Oder selbst wenn ich keins draußen wegnehme, wenn ich eine ungerade Zahl von Elektronen drinnen habe, dann hat die irgendeinen resultierenden Spin insgesamt. Weil ich muss die alle zusammen addieren. Und wenn der Gesamtspin des Atoms ganzzahlig ist, ganzzahlig heißt 0, 1, 2 und so weiter, dann gehorcht es dieser Regel nicht. Und was kann ich dann machen? Dann kann im Prinzip beliebig viele Atome auf irgendeinen niedersten Energiezustand zusammensammeln. Das heißt, so viel wie das gleichzeitig zum Beispiel 10.000 Atome ohne weiteres auf demselben Platz sich befinden können. Weil sie sind keine Dinge. Sie haben mit Dingen nichts zu tun. Sie sind keine Dinge. Man kann dann nur mehr davon sprechen, sie nehmen den niedersten Energiezustand ein. Punkt. Wenn sie einen höheren einnehmen, dann werden sie mehr entfernt voneinander. Wenn sie den gleichen einnehmen, alle, sind sie sozusagen physikalisch gesehen alle am gleichen Fleck. Das heißt, die Vorstellung von Dingen ist völlig obsolet. Es sind eben Punkte. Kanada, Punkte. Elektronen sind Punkte. Die Frage war, sind die Kerne, das sind die Protonen. Das ist das Proton. Da hat man genau Protos, halt das erste. Es kommen dazu nur die Neutronen, aber das ist jetzt wurscht. Die Frage war, sind die Protonen auch Punkte oder nicht? Das war die nächste. Bei den Elektronen, weil sie so leicht sind, hat man das von Haus aus schon vermutet, dass das Punkte sind, weil die sind eh schon so winzig klein und so leicht. Also Die sind sicher punktförmig, aber wie schaut es mit denen aus?
Du hast ja vorher schon gesagt, wenn alle gleichzeitig auf einem Punkt oder zusammen sind, ja.
Naja, sagen wir in einem Raumbezirk, das Ganze hat jetzt für die ganzen Atome, samt Hülle, alles betroffen. Also ein Punkt heißt nicht wirklich Punkt jetzt in dem Fall, sondern auf dem Raum, wo ein Atom sitzt, können 10.000 andere gleichzeitig sitzen. Mhm. Das kann man sich nicht wirklich vorstellen mit dem Bild, weil das Bild immer noch andeutet, das wären räumliche Gegenstände. Es ist im Grunde ein Energiezustand, nichts anderes. Und der Energiezustand besteht dann in dem konkreten Fall aus 10.000 Atomen an einem und demselben Platz. Und die ganze Hilfszeichnung...
In einer Tabelle kann es.
Die ganze Zeichnung kann ich mir eigentlich an den Hut stecken. Für einzelnes Atom passt es noch, weil darf man dann nicht vorstellen, dass jetzt da 100.000 durcheinander kreisen. Das ist... Sie sind nicht mehr trennbar voneinander im Grunde. Sie bilden, in der Quantenmechanik sagt man, sie bilden eine Gesamtwellenfunktion, eine einheitliche. Weil wenn sie getrennt sind, hat jedes seine Wellenfunktion für sich. Und dann addieren sie sich zu einer Ganzen. Also das heißt, in der modernen Physik hat man es nicht mit Dingen zu tun, sondern mit Wellenfunktionen. Und zwei Sachen sind getrennt, wenn sie zwei verschiedene Wellenfunktionen haben, und wenn sie sich zu einer überlagern, dann sind es immer Ganzes. Ja,
beim Licht habe ich gelesen, weiß man auch jetzt noch nicht, ob es eigentlich eine Welle ist oder ob es Teilchen sind.
Ja, es ist weder noch, oder beides zugleich. Beides zugleich, vielleicht könnte man das so sagen. Also Teilchen heißt in dem Fall nichts anderes, dass es eigentlich punktförmig erscheint. Das ist dann damit gemeint. Das heißt aber nichts anderes, dass es seine Wirkung irgendwo ganz konkret an einem bestimmten Punkt im Raum entfaltet. Und es gibt andere Experimente, wo sich zeigt, dass es eigentlich über die Unendlichkeit ausgeweitet ist in Wahrheit. Das ist unsere alte Meditation Punkt und Umkreis, die zusammenkehren. Die immer zusammengehören. Jeder Punkt, also zumindest im Sinn der Quantenmechanik, aber auch zum Beispiel in der projektiven Geometrie kann man das auch so auffassen. Zu jedem Punkt gehört eine unendlich ferne Gerade oder ein unendlich ferner Kreis oder irgend sowas, und die gehören zusammen. Das eine ist ohne dem anderen nicht zu haben. Und so ist es heute auch, dass jedes dieser Teilchen mit dem ganzen Universum verbunden ist. Also sozusagen sich bis dorthin erstreckt. Es ist nur die Frage, wohin ich mein Augenmerk lege. Wenn ich mein Augenmerk auf den Punkt lege, dann erscheint es mir als Teilchen. Wenn ich es mehr da hinaus verlagere, dann erscheint es mir als Welle. Das ist der einzige Unterschied. Und da kommen eben dann diese ganzen Verschränkungsgeschichten, also diese Quantenteleportation und diese Dinge, haben mit dem Effekt zu tun, dass sie eben letztlich alle miteinander verbunden sind. Weil wenn ich das nächste nehme,
alles zeitgleich.
Dann alles zeitgleich. Und vor allem, wenn der Kreis in Wahrheit unendlich groß ist, haben sie alle denselben Mittelpunkt, egal wo sie liegen. Weil jeder Punkt, egal wie er Millionen Lichtjahre entfernt ist, ist von der Unendlichkeit wie weit entfernt? Unendlich weit. Daher haben sie alle die gleiche Umgebung, den gleichen Umkreis. Und das heißt, über da sind sie gar nicht mehr getrennt. Das heißt, sie reagieren alle miteinander in Wahrheit dadurch. Also mit sowas beschäftigt sich die Physik eben heute sehr, sehr stark mit diesen Denkweisen. Naja, aber da war eben jetzt die Frage, wie schaut es mit dem Proton aus? Weil das so massereich ist im Vergleich zum Elektron, ist das jetzt auch nur ein Punkt oder ist das mehr? Und wie hat man das untersucht? Na, man hat es untersucht mit demselben Experiment, was wir schon besprochen haben, durch Strahlen. Nur mit sehr viel mehr Energie durch Strahlen, also mit Strahlung viel höherer Energie, die nicht einmal auch durch die Radioaktivität gegeben ist, sondern die man künstlich erzeugen muss, und das wird in den großen sogenannten Teilchenbeschleuniger gemacht.
Dazu braucht man das.
Dazu braucht man die Teilchenbeschleuniger. Die erzeugen also Energiemengen, das sind irre, also was die verschlucken. Also wie eine Großstadt so viel verbraucht. Verbraucht das Ding da, das CERN zum Beispiel. Und da macht man das, dass man zum Beispiel Protonen fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Das dauert ewig. Da sie elektrisch geladen sind, kann man sie mit Hilfe von magnetischen Feldern beschleunigen und in Bewegung setzen. Und das macht man in einem
Kreis.
Der Kreis ist riesig, der hat 20 Kilometer Durchmesser, das heißt, da unter der ganzen Gegend da beim CERN ist unter der Erde läuft der ganze Tunnel. Technisch riesig aufwendig, weil das muss Hochvakuum drinnen herrschen, in dem ganzen Ring. Und da sind lauter Magneten rundherum angebracht und die müssen also so angesteuert werden, dass da wirklich eine Beschleunigung herauskommt. Die müssen also im richtigen Rhythmus weiterschalten, weil sozusagen der nächste zieht, der hintere schiebt nach und das muss genau passen. Und dann gelingt es, indem man das jetzt wochenlang im Kreis, weil mit jeder Kreisbewegung wird schneller, das ist immer schneller, immer kriegen sie mehr Schub drauf. Also das dauert ein paar Wochen, bis das sozusagen auf Touren ist so richtig. Und jetzt gibt es einen zweiten Protonenstrahl, der genau in der Gegenrichtung beschleunigt wird. Das kann ohne weiteres im gleichen Raum sein, das tut einmal zunächst nichts. Sie werden so gehalten, dass sie sich nicht stören gegenseitig. Aber wenn sie jetzt beide auf Fahrt sind, dann werden sie so abgelenkt, dass sie kollidieren, die zwei Strahlen, dass irgendwo eine Kollision passiert. Das heißt, dann wird Protonen mit Protonen beschießen und dann zeigt sie, ob das zersplittert sozusagen oder nicht. Weil wenn sie punktförmig sind, also wenn ich das zum Beispiel mit Elektronen mache, das hat man auch gemacht, dann passiert das Einfachste, was passieren kann. Sie fliegen auseinander, aber es bleiben nach wie vor Elektronen. Also man sieht, es sind nur einfach, dass die Elektronen auseinandergeschleudert werden. Die Spuren kann ich verfolgen, aber alle Spuren, die es zu entdecken gibt, sind Spuren von Elektronen. Das kann man an den Bahnen, wie die geformt sind, wie sie die bewegen im elektrischen Feld, sehr, sehr leicht feststellen, messen, dass das nur Elektronen sind. Wenn ich das da mache, schaut es anders aus. Da entstehen Bruchstücke. Und es ist auch jetzt, man kann das auch ähnlich, was vielleicht auch noch wichtig ist, ähnlich wie bei dem Rutherfordschen Experiment, wo man die Goldfolie durchleuchtet hat, kann man messen natürlich, wohin das alles geht. Heute geht das alles vollautomatisch, damals beim Rutherford sind sie wirklich wochenlang im Keller gesessen und haben Punkte erzählt. Ich meine, er selber eh nicht, aber seine Assistenten haben es halt gemacht. Also die haben wahrscheinlich auch die Augen gelegt. Weil die sind den ganzen Tag unten gesessen, haben gezählt. Und genau nicht im Büpf, jetzt mache ich nicht, sondern es hat stimmen müssen. Also halt geht das vollautomatisch. Und aus dem ist man drauf gekommen, das Proton hat eine Struktur, eine innere. Das heißt, es besteht auch nur aus was. Und das sind drei Dinge, die dort, ja, Dinge. Aha. Das heißt, es hat drei Streuungszentren. Also das Interessante, das Atom hat nur einen Kern gehabt. Beim Proton selber, wenn man mit der hohen Energie drüber fährt, sieht man, es hat drei Streuzentren. Also bei jedem passiert das, dass irgendwann einmal das zurückgeworfen wird. Das ist die Strahlung, wenn sie auftrifft. Also da kann man drei Zentren sozusagen ausmachen. Also das heißt, das Proton ist nicht ein ganz elementares Teilchen, sondern es hat noch innere Bestandteile. Das ist experimentell recht gut abgesichert. Also das ist gar nicht so eine komplizierte Rechnung, also dass man das herausrechnen kann.
Aber die Bestandteile sind jetzt interessant.
Die Bestandteile sind interessant. Ja, die waren natürlich sehr mysteriös. Vor allem, wenn man sie nicht fassen kann trotzdem. Man hat also deutlich die drei Streuzentren drin, aber man hat natürlich jetzt abschätzen können, ja, wie schaut es von der Masse aus und so weiter, klar, weil die müssen irgendwie so zum Proton zusammenpassen, aber man hat sie als selbstständige Teilchen nicht gefunden. Also man findet sie im Proton drinnen als Streuzentren, aber sie zeigen sich nicht, sie kommen nicht raus sozusagen. Das war also lange Zeit das riesige Rätsel, warum die nicht rauskommen. Gab es die wildesten Theorien und also sie waren sehr mysteriös. Und Und das sind die Dinge, die man dann die Quarks genannt hat. Das ist doch hinter der Verszeile in einem Roman von James Joyce benannt. Aha. Einfach was uns irgendwo heißt, Three Quarks for Master Mark.
Aha.
Und ist irgendeine Zeile und ja. Der Entdecker hat halt offensichtlich Gerd James Joyce gelesen ja. und hat sich da wie nehmen die blöden Dinge und ja, dann ist er auf das gekommen, also ist auf dem Quark. Und das ist so in etwa heute der Stand. Dass die da drinnen gibt, aber dass sie nicht heraus können. Warum nicht, das ist nur die schwierige Frage. Man hat dann zum Beispiel eine Theorie entwickelt, dass das so alt wie mit, das ist nur ein Bild wie mit Gummifäden miteinander verbunden sind. Bei Gummifäden haben die Eigenschaft, wenn ich es auseinander dehne, wird die Kraft, die es zurückzieht, immer stärker. Also es hat jetzt angenommen, zwischen denen wirkt eine Kraft, die interessanterweise im Abstand immer größer wird. Das ist normalerweise nicht der Fall, wenn ich bei der Schwerkraft oder so, je weiter ich weg bin, desto schwächer wird sie. Aber da ist es das genaue Gegenteil.
Die haben einen Zusammenhalt.
Also dort stehen wir jetzt und die sind... Soweit man kann sie zwar nicht einzeln fassen, aber man kann sie sozusagen im Proton fassen und die scheinen punktförmig zu sein, zumindest also mit den Energien, die man bis jetzt zusammenbringt. Das ist der Punkt. Ich meine, wobei diese ganzen Experimente mit den Teilchenbeschleunigern nur insofern bekannt sind, bei den hohen Energiemengen, die da eingesetzt werden, entstehen aus der Energie selber Teilchen oder solche Dinge. Also ich habe es dann nicht nur zu tun damit mit den Splittern von da und mit den Dingen, die ich einsetze, sondern aus der hohen Energie selber entstehen neue Teilchen. Das ist die berühmte Einstein-Formel, liegt da zugrunde, E ist mc Quadrat. Das heißt, Energie hängt mit der Masse zusammen. Ich kann Energie und Masse sind nur zwei Erscheinungsformen oder zwei Seiten desselben. Das ist das, was wir eh schon öfter gesagt haben, dass eigentlich hinter dem Stoff steckt eine ungeheure Energie oder Wärme, nennen wir es. Das steckt dahinter. Und die können wir ja halt bis zu einem gewissen Grad freisetzen mit der Atomtechnologie. Da passiert nichts anderes. Ich sage das oft, also so ein Stückchen. Erbsengrob, also viel kleiner als das, nur ein Spitzel, vielleicht 3 mm lang. Von dem entspricht in etwa der Atombombe, die auf Nagasaki gefallen ist. Wenn ich das umsetze in Energie. Das ist also ganz winzig.
Ja. Jetzt war ein Natura-Treffen, da war der ehemalige Mathematikprofessor mit 89 Jahren noch dort. Und da haben wir auf diese über diese Frage gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, und warum ist C zum Quadrat? Da hat er mir angeschaut, hat er gesagt, na, damit die Zahl ein bisschen größer ist.
Das ist richtig, ja. Ja, ich meine, das ergibt sich, da müssen wir die Herleitung jetzt.
C ist die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat.
Da müssen wir jetzt die ganze Herleitung der Einsteinschen Beziehung machen, aber vielleicht ein Hinweis. Weil es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der kinetischen Energie, wenn sie etwas bewegt. Die kinetische Energie ist ein halb mal mv Quadrat. Da ist nur der Faktor ein halb drin. Nur da ändert sich die Masse nicht. In dem Fall wird die Masse selber in Energie umgesetzt. Und das ist eben durch diese riesige Zahl natürlich kommt es dann zustande, dass so eine kleine Masse eine ungeheure Energiemenge erzeugen kann oder freisetzen kann. Das heißt, Materie, Masse oder besser gesagt Masse ist nichts anderes als gefangene Energie, könnte man sagen, konzentrierte Energie. Und das kann ich wirklich wechselseitig umwandeln ineinander. Bei den Teilchenbeschleunigern, also beim CERN oder so, passiert genau das. Die hohe Energie, die umsetzt, wenn genug Energie da ist, um ein Teilchen einer bestimmten Masse zu erzeugen, dann entsteht es auch. Das heißt, dann wird die gefangen sozusagen.
Ja, eigentlich logisch. Ne?
Ja. Und umgekehrt können Sie Teilchen auch wieder, wenn sie sich treffen, vollkommen in Energie auflösen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn Teilchen und sogenannte Antiteilchen zusammenkommen. Das sind welche, die praktisch bei allen gleich sind, nur sie in einer einzigen Eigenschaft unterscheiden. Da gibt es zum Beispiel zum Elektron gibt es das Positron. Das ist genau gleich das Elektron, nur es ist nicht negativ geladen, sondern positiv geladen elektrisch. Wenn die zwei zusammenkommen, geht es push und die beiden verschwinden und setzen sie vollkommen in Energie um. Das heißt, da wird das Gefängnis gesprengt, weil die passen irgendwie genau zusammen. Wenn es mit was anderem zusammenstoßt, passiert das nicht, aber da passiert das. Und da wird wirklich vollkommen die gesamte Masse in Energie umgesetzt. Bei den Atombomben wird ja ein Bruchteil nur umgesetzt, das ist winzig. Ich meine, auf dem Prozess, dass Masse in Energie umgesetzt wird, funktioniert die Sonne. Die Sonne setzt pro Sekunde ungefähr, wenn ich mir recht entsinne, 4 Millionen Tonnen um. Pro Sekunde. Also vergleicht das jetzt mit Atombombe Nagasaki und mit 4 Millionen Tonnen pro Sekunde. Das macht die Sonne oben. Das ist.
Entschuldige, was jetzt genau? Ich meine Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, also nur durch die Geschwindigkeit der Masse habe ich die Energie oder durch das Zusammenwirken, durch den Aufbau?
Nein, das hat mit der Bewegung gar nichts zu tun. Das ist sozusagen, das ist die innere Energie der Masse. Das heißt, ich kann es eigentlich beschreiben, was ist Masse. Masse, nach dem könnte man sagen, ist gefangenes Licht. Und wenn ich jetzt das Gefängnis öffne, fängt es zu leuchten an. Dann erscheint es als Energie. Wenn es gefangen ist, erscheint es als Masse. Das hat mit der Bewegung jetzt gar nichts zu tun.
Die andere Formel ist die kinetische.
Das ist die kinetische Energie.
Ja, weil ich ja eben...
Ja, daher die vollständige Einstein-Formel lautet daher, die gesamte Energie ist mc², da schreibt man meistens noch 0, das ist die Ruhemasse, das ist also bezogen auf das Ruh, dann kommt eben dazu die kinetische Energie, ein halb mv², das ist das nächste und dann kommen sogar noch höhere Terme, also wo dann irgendwo mv zur vierten oder irgend sowas kommt, das ist das Ganze. Und den Teil hat man bis Einstein eben nicht berücksichtigt, weil sich der normalerweise eh nicht ändert. Weil der bleibt immer gleich, weil normalerweise Masse nicht in Energie umgesetzt wird bei den Prozessen, die wir im Alltag kennen. Oder nur in so kleinen Mengen, dass es nicht aufgefallen ist. Und eine Rolle spielt das erst bei den Kernprozessen. Dort wird das auch verändert. Nur weil das ändert sich mit der Geschwindigkeit. Das ändert sich mit der Geschwindigkeit nicht. Das bleibt immer konstant. Also auch die Ruhemasse, das bleibt alles konstant. Außer es wird dann jetzt umgesetzt und erscheint es entweder einerseits als Licht, es kann als Licht erscheinen, oder als Masse. Und das gibt im Grunde nur den Umrechnungsfaktor an. Und der ist eben so, dass Masse eine konzentrierteste Form der Energie ist, im Grunde. Also das stimmt wieder jetzt ganz mit den geisteswissenschaftlichen Überlegungen überein, dass auf dem Grund der Materie, das geht bis zurück zu dem alten Saturn, wo alles aus der Willenskraft dieser erhabenen Wesenheiten der Throne entstanden ist, und dieser Wille äußert sich dann letztlich nach außen hin als Wärme, als Feuer, das ist sozusagen die Urenergie. Und die liegt bis heute allem Stoff zugrunde. Die liegt allem Stofflichen zugrunde. Und Und nur je weiter die Entwicklung gegangen ist, desto mehr von dieser Energie oder dieser Wärme, wenn man so wollte, wurde gefangen in gewisser Weise, also in ein Gefängnis eingesperrt. Dadurch entsteht auf der alten Sonne dann das Luftelement, das ist also der erste Schritt, und dann aus dem alten Mond das Wasserelement und jetzt schließlich das Feste, sodass wir uns feste Gegenstände vorstellen können. Aber im Kern sind sie nach wie vor nichts anderes als diese ungeheure Wärmeenergie. Sie ist nur so, dass sie in einen ganz engen Raumbezirk hineingefesselt ist. Also zum Beispiel in den Raumbezirk des Protons oder des Elektrons hinein. Und aus dem ist es sehr schwer zu entfesseln. Gott sei Dank.
Sie hatten ja auch, wie Sie den CERN-Beschleuniger gebaut haben, ja auch Bedenken, ob nicht einmal ein Zusammenprall sich dann nach allen Richtungen weiter auswirken wird.
Ja. Na, das ist ein wichtiges Wort. Klar, weil es war ja so die Dinge, ja, und da kommt man jetzt nahe an den Urknall heran und so weiter. Na, gut, also da könnte man damit die ganze Welt vernichten oder was weiß man, was man tut. Nein, nur. Die Energien, die dabei verwendet sind, sind noch weit weg vom Urknall. Die sind lächerlich. Ich meine, das ist ein Vergleich lächerlich. Also man könnte die Energien erzeugen, wenn ein Teilchenbeschleuniger auf der so groß wie das Universum ist. Dann könnte es erzeugen. Aber das ist aber einfach nur eine Missinterpretation, weil was die Physiker sich gedacht haben und ausgerechnet haben, man kommt sehr nahe trotzdem an den Urknall heran. Und nur mit dem Nahe heran, da sind die Unterschiede riesengroß. Das ist der Punkt, weil man kommt, weiß ich nicht, im Bereich von Millisekunden an den Urknall heran. Nur die Energieunterschiede zwischen diesen Millisekunden vor dem Urknall und was sich da passiert, da sind die Energieunterschiede gewaltigst. Das ist, da tut sich einfach, daher Zeit ist sowas wirklich Relatives. Also das heißt, so ein einheitlicher Zeitmaßstab da anzuwenden, das ist im Grunde völlig sinnlos. Weil da in den ersten Millisekunden passiert so unheimlich viel. Man spricht davon, dass sie also in den ersten. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, wie groß die Zahl ist, ich weiß es nicht auswendig, aber es ist winzig, es ist 10 hoch minus 30 oder so. Das heißt, 1 durch 10 mit 30 Nullen oder irgend so in der Größenordnung liegt das. Also innerhalb dieser Zeit ist vom Urknall es bis auf Fußballgröße, vom Punkt bis auf Fußballgröße, das ist aber eine Vergrößerung um einen Faktor von, weiß ich nicht, ja, wie viel? Das ist gewaltig, also von so einem kleinen Punkt ausgedehnt. Und da irgendwo in die Größenordnung von dort kommt man, und dann wird es eigentlich schon ziemlich flau, die ganze Geschichte. Also, das heißt, es ist zwar ganz nahe am Urknall und doch praktisch unendlich weit davon entfernt. Das ist die Schwierigkeit.
Also, was der Urknall war, jetzt kann man wirklich bestimmen, definieren.
Ja.
Ja, weil du jetzt gesagt, wir kommen da jetzt hin. Also,
wir kommen näher. Ich meine, es ist eine reine Spekulation natürlich. Das muss man dazu sagen. Es ist halt ein Ausgangspunkt, von dem man nennt es eine sogenannte Singularität oder das Nichts, wie man auch immer will, von dem halt alles ausgegangen sei. Wobei dann immer noch die große Frage ist, warum dort jetzt was passiert. Weil geistige Wesenheiten kennt man ja nicht. Also, daher gibt's die nächste Vermutung, gut, also wenn das irgendwo angefangen hat, was war dann davor? Da muss was davor gewesen sein. Allerdings beginnt erst mit dem Urknall im Grunde die Zeit zu laufen, weil wenn nichts da ist, habe ich keinen Maßstab, mit dem ich die Zeit bestimmen kann, und was soll ich messen? Also hört's auf, sinnvoll über die Zeit zu sprechen. Und daher gibt's jetzt Leute, die sagen mir im Grunde, gab es schon vor dem Urknall was. Also ein Universum passiert so, dass es einen Urknall gibt, dann dehnt sich das aus, dann stürzt es wieder zusammen, dann gibt es den nächsten Knall und so geht es unendlich weiter. Und das hört nie auf. Das ist also auch so ein gängiges Bild. Also das, vor allem noch dazu, weil es interessante Untersuchungen gibt, das Bild, also wie das Universum am Anfang ausschaut, also knapp beim Urknall und am Ende, dass das praktisch identisch ist von den Zuständen her. Und nur mit dem einen Haken, dass wenn sie sich ausdehnt, das Ganze unendlich groß ist. Also, aber da sind wir wieder bei dem Bild. Da. Es fängt an mit dem Punkt, geht theoretisch bis in die Unendlichkeit und kommt dann als Punkt wieder. Das ist, weil das gehört eigentlich zusammen. Also
dann war das schon von Anfang an, wenn es einmal Boom macht und die Unendlichkeit ist ja schon da. Die war ja schon da.
Ja, natürlich. Daher geht es in einer endlosen Folge. Das Spiel passiert immer wieder. Also das ist die Idee halt. Ich meine, da ist natürlich das Bild vom Steiner schon insofern differenzierter, als es da wirklich einen gewissen grundsätzlichen Anfang gibt. Dann gibt es eben diese 7 Stufen, durch die wir durchgehen, und dann ist es mit dem aus. Und dann passiert schon etwas, das aber in gewisser Weise kausal völlig unabhängig davon ist. Weil bei dem Bild mit den Universen, die da hintereinander endlos sich türmen, bleibt erstens eh wieder die Frage offen, wo hat es einmal angefangen oder wie ist das? Und das scheint kein wirklich befriedigendes Bild zu sein, das ist nur, es schiebt die Lösung irgendwo in die Unendlichkeit hinaus. Außerdem ist die Frage, wiederholt sich das immer in der gleichen Weise? Das ist eben beim Bild vom Steiner überhaupt nicht der Fall. Also wir werden das nächste Mal jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Das ist eine Abschweifung im Grunde.
Aber interessant, also die Denkart.
Ja. Nein, es war jetzt vorige Woche am Donnerstag, ich konnte zwar nicht live dabei sein, haben wir da die Aufzeichnung angeschaut, war ein sehr interessanter Vortrag von Roger Penrose. Roger Penrose ist ein theoretischer Physiker, ist jetzt auch schon 84 oder so, aber immer noch sehr agil, sehr witziger Kerl, ein Engländer, Sir Roger Penrose. Der ist also theoretischer Physiker, Kosmologe auch und beschäftigt sich also insbesondere mal mit der Entstehung des Universums und wie das weitergeht. Und der vertritt eben diese These, dass es sogenannte aufeinanderfolgende Äonen gibt. Also jedes Äon ist im Grunde ein ganzes Universum, das also aus einem Urknall entsteht, dann sich ausdehnt bis in die Unendlichkeit. Es schrumpft also nicht eigentlich wieder, das ist ein wichtiger Punkt, es gab lange Zeit das Bild, naja gut, es dehnt sich aus, und aber durch die Schwerkraft wird es irgendwann abgebremst und stürzt wieder zusammen.
Okay.
Nicht, weil die Schwerkraft zieht es zusammen.
Dann ist die Unendlichkeit auf Zeit, nicht?
Bitte?
Ich denke mir gerade, wenn sich was ausdehnt bis zur Unendlichkeit, wo hat man dann das Ende?
Ja, genau, da hat man einen Grund kein Ende. Es ist richtig. Nur die Fragestellung ist insofern verschärft worden, als man mittlerweile messen kann, wie sich das Universum ausdehnt, und man kann messen, wie sich es in der Vergangenheit ausgedehnt hat. Wieso kann ich das messen? Über das haben wir schon mal gesprochen, es liegt an der Lichtgeschwindigkeit. Je weiter ich in den Raum hineinschaue, je weiter die Sterne weg sind, desto mehr sehe ich sie nur in der Vergangenheit, weil das Licht eine endliche Zeit braucht, um zu uns zu kommen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich das, was ich sehe, das sind Sterne, die ich jetzt sehe, die gibt es vielleicht gar nicht mehr. Weil, gut, der nächste Stern ist 4 Lichtjahre entfernt, also der
wird noch sein.
Der wird noch sein wahrscheinlich, aber es gibt welche, die sind Milliarden Lichtjahre entfernt. Also da wird es schon schwieriger. Und das Interessante ist, wenn ich so die Kurve zeichne, wie sich das Universum ausgedehnt hat, dann fängt es also mit dem Urknall an, dann hat es eine ganz schnelle Phase der Ausdehnung geht es gemütlicher. Also das ist die ganz schnelle Phase. Und jetzt hat man sich gedacht, zunächst einmal durch die Schwerkraft müsste es eigentlich dann irgendwann sich abbremsen, bis dann vielleicht irgendwann wieder zum Punkt zusammenkommt. So, jetzt hat man aber festgestellt, dass eine Beschleunigung eingetreten ist. Und zwar sehr deutliche. Und zwar nicht gleich am Anfang, sondern erst in einer späteren Entwicklungsphase des Universums. Also es ist eine Art beschleunigte Ausdehnung in die Unendlichkeit. Da haben wir nicht gewusst, wo kommt das her? Und dem rätselt man auch noch, weil wer treibt das jetzt an? Vom Urknall her kann es eigentlich nicht stammen, weil das die Bewegung ist sozusagen mit der Explosionsbewegung vereinbar. Aber wer gibt jetzt da auf einmal Gas? Da ist man gekommen auf die sogenannte dunkle Energie, die wirkt. Die hat merkwürdige Eigenschaften, die hat nämlich Abstoßungskräfte erzeugt. Also so postuliert man es halt einfach. Hat noch kein Mensch gesehen, ich weiß, es ist dunkel. Und gemessen hat man es auch nicht, aber man nimmt an, dass es sie gibt. Und die müsste sogar den Hauptbestandteil des Energiegehalts des ganzen Universums ausmachen, um das erklären zu können. Also die soll angeblich 70% der Gesamtenergie ausmachen. Ist alles also sehr, sehr vage, sehr spekulativ natürlich. Aber das ist ein Faktum sozusagen. Ja, aber mit der Unendlichkeit ist es halt so eine Sache. Wir haben schon über das Licht selber gesprochen. Für uns gibt es den Begriff der Unendlichkeit. Wenn ich das Ganze aus der Perspektive des Lichts zum Beispiel anschaue, und das hieße, wenn ich es jetzt aus anthroposophischer Sicht betrachte, das hieße, wenn wir ins Ätherische übergehen, dann gibt es erstens einmal schon den Raum nicht. Das heißt, da hat die räumliche Unendlichkeit es hat keinen Sinn davon, also von einer räumlichen Unendlichkeit dann zu sprechen, weil im Ätherischen gibt es keinen Raum. Das heißt aber so viel, wie wenn nur mehr Licht vorhanden wäre, dann ist der Raumbegriff obsolent. Er ist absolut obsolent. Und das Interessante ist, also das folgt aus der Geisteswissenschaft, das folgt aber auch aus den Einsteinschen Überlegungen. Weil wenn sich etwas mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, und das sind Dinge, die mittlerweile auch experimentell gut bestätigt sind, je schneller sich etwas bewegt, desto langsamer vergeht die Zeit für dieses bewegte Objekt. Und die Zeit, die vergeht, wird, wenn ich die Lichtgeschwindigkeit erreiche, null. Für das Licht vergeht keine Zeit. Für uns wird die da stehen und sagen, ja, das Licht braucht, weiß ich nicht, 4 Millionen Jahre, um von dem Stern herzukommen. Für das Licht selber ist die Zeit null.
Naja, braucht Licht Zeit? Wir brauchen ja Zeit, ne?
Wir brauchen Zeit, das Licht braucht keine Zeit, richtig. Materielle Objekte erleben die Zeit sozusagen, unterliegen der Zeit. Weil nichts Materielles kann sich so schnell wie Licht bewegen. Dem setzt es also einen ungeheuren Widerstand entgegen, weil das Gefinkelte bei der Lichtgeschwindigkeit ist sozusagen, sie ist so was wie das Abbild einer unendlichen Geschwindigkeit im Endlichen. Und sie bedeutet eigentlich, also die Lichtgeschwindigkeit als Grenze bedeutet für uns unser ganzes Tun im Grunde eine völlige Grenze, über die es nicht hinausgehen kann. Jetzt stoßen wir an, weiter kann es niemals gehen. Und aus dem ergeben sich also diese ganzen komischen Effekte, also dass dann die Zeit stehen bleibt, wenn ich ins Licht komme, der Raum hört auf, das heißt, fürs Licht ist gleichzeitig der Startpunkt und der Endpunkt, die liegen beisammen. Das heißt, das Licht erlebt, wenn man so will, nicht, dass es sich von da dorthin bewegt, sondern es ist einfach da. Und es ändert sich gar nicht dabei, weil keine Zeit vergeht, es ist hier. Und für uns erscheint das als riesige Welt, aber das ist genau das, was man im Ätherischen aber wirklich erlebt. Also da da hört eben die äußere Welt auf und es hört die Zeit auch auf.
Muss ich zu Licht werden, um Licht zu verstehen?
In dem Moment, wo ich ins Ätherische, also ins Licht gehe, erlebe ich genau das. Also ich bin einmal von der räumlichen Welt weg, die spielt keine Rolle mehr. Und im Zeitlichen, sofern es überhaupt einen Sinn macht, davon zu sprechen, ist alles gleichzeitig. Also Zeitlosigkeit heißt auch in gewisser Weise Gleichzeitigkeit. Das ist genau das, was wir nach dem Tod als das sogenannte Lebenspanorama erleben. Das heißt, wir sehen alles gleichzeitig, was wir im ganzen Leben erlebt haben. Es ist nicht als zeitliche Folge hintereinander, sondern gleichzeitig. Aber natürlich jetzt nicht in einem äußeren Raum, sondern sozusagen im seelischen Erleben ist es gleichzeitig vorhanden. Also das heißt sozusagen, das Licht, das in unserem gesamten Universum sich entfaltet und erstrahlt, erlebt eigentlich das ganze Universum gleichzeitig. Vom Anfang bis zum Ende. Das heißt, bis zu dem, was für uns noch in der Zukunft liegt. Das ist das, man muss es nämlich weiterdenken, weil das kann nicht dann jetzt aufhören irgendwo, es entspannt alles. Erst wenn das Licht dann wieder verschwindet, ins Nichts verschwindet, dann ist es aus. Aber alles, was dazwischen liegt, ist für das Licht gleichzeitig da. Das heißt, eigentlich für das Ätherische bereits ist das alles gleichzeitig da. Und im Ätherischen kann man sich da frei bewegen. Auf dem beruhen also zum Beispiel solche Dinge, wie manche Leute hellsichtig irgendwas voraussagen können. Und das kennen manche Leute wirklich, es muss nicht immer eintreffen, aber die Leute können zumindest sehen, wie bestimmte Dinge aus der Zukunft sich ankündigen und massiv hereindringen. Es ist nicht immer gesagt, dass sie sich da wirklich im Physischen manifestieren, aber sie sind sozusagen im Ätherischen, im Lichtbereich bereits vorhanden. Also weil das im Licht steckt eben viel, viel mehr drin, als das, was man äußerlich physikalisch messen kann. Und also das heißt, die Perspektive ändert sich einfach, je nachdem, ob ich das Ganze sinnlich von außen anschaue oder mir vorstelle, oder ob ich es von der Innenseite des Lichtes her betrachte, da kriege ich ein ganz anderes Bild. Und so eine Betrachtung, wie das der Punkt in der Mitte oder alle die Punkte in der Mitte identisch eigentlich sind mit dem unendlich großen Kreis, das ist eine Vorstellung, die zum Beispiel ins Ätherische hineinführt. Wenn ich das also innerlich nachvollziehen kann, dass das zwei Seiten desselben sind, dass ich also den Punkt nie ohne dem denken kann und umgekehrt. Das ist nur im Grund der Wechsel zwischen, da passiert immer der Wechsel, ob es sinnliche Erscheinung wird als Punkt oder ob ich in die Unendlichkeit gehe ins Ätherische. Da wechselt es immer. Aber die hängen zusammen, die sind nicht trennbar voneinander, weil in dem Moment, wo ich das wegnehmen würde, gibt es auch den Punkt nicht mehr. Der hört auf, der hat seine Existenz eigentlich von dem her. Also den Punkt allein gibt es nicht. Und wir stellen uns aber die Welt aus lauter solchen Punkten zusammengesetzt, aus den Atomen eben. Aber die haben ihre Realität von daher, in Wahrheit. Das ist das Nächste. Also da sind wir im Ätherischen eigentlich. Und dann kommt noch das Astralische und so weiter darüber. Aber schon wenn wir nur ins Ätherische gehen, haben wir da die Schwierigkeit. Also das zu meditieren, dieses Bild, ist sehr fruchtbar. Den Übergang irgendwo innerlich nachvollziehen zu können. Vom Punkt zum Umkreis, vom Umkreis zum Punkt. Der Punkt, der Mittelpunkt ist die Erscheinung dieses ganzen Umkreises. Und ohne ihn nicht möglich.
Als Fläche gedacht und nicht als Kugel.
Ja, von mir aus als Kugel gedacht. Das, ja, man, sicher. Das ist jetzt, da geht es einmal ganz. Aber das spielt gar keine so große Rolle, weil eben dafür auch kein äußerer Raum gehört. Also das heißt, das ist sowieso nur veranschaulich. Also das kann zwei Dimensionen haben, das kann drei Dimensionen, das kann von mir aus vier Dimensionen. Da können wir es uns zwar wieder nicht mehr vorstellen, aber denkbar ist es genauso. Rechnen kann man damit. Also das ist im Grunde ganz gleichgültig, ob es ein Kreis oder eine Kugel oder eine Hyperkugel oder irgend sowas ist. Also auch das ist noch zu bedenken dabei. Das ist ein guter Hinweis. Weil das ist die nächste Komplikation. Aber das ist ein Hilfsmittel dazu, uns zu lösen von dem, wie wir sinnlich erleben. Weil in dem Fall ist sozusagen der Kreis und die Kugel identisch. Es ist auch schon wieder identisch. Es macht keinen Unterschied, ob es zwei oder drei Dimensionen sind. Das können wir uns anschaulich nicht vorstellen. Das sind alles Vorstellungen, die nur im Sinnlichen Gültigkeit haben. In dem Moment, wo ich darüber hinweggehe, verschwimmt das alles. Das war einzelnen Denkern schon immer wieder bewusst. Also wenn ich denke an den Nikolaus von Kues zum Beispiel, er spricht dann von der Coincidentia oppositorum, wo die Gegensätze zusammenfallen, wie zum Beispiel Punkt und unendlich großer Kreis. Also das viel gegensätzlicher geht es nicht mehr. Die Unendlichkeit und das unendlich Kleine sind in Wahrheit dasselbe, sind identisch. Oder ein Kreis, das Beispiel habe ich schon öfter gebraucht, wenn ich einen Kreis immer größer mache, wird er zur Gerade. Also, ich fange mit einem kleinen Kreis an, größeres Kreis, noch ein größeres Kreis, noch ein größeres Kreis. Wenn ich immer weitergehe, wird der Kreis immer größer und zum Schluss ist er gerade. Die Gerade ist ein unendlich großer Kreis. Das heißt, das Gekrümmte und das Lineare sind identisch in der Unendlichkeit. In der Unendlichkeit verschwinden alle Gegensätze.
Ja, dann ist der Raum ja rund, oder? Dann ist der Raum jetzt rund. Und du musst dich ja...
Ja, und der heißt gerade, ja.
Ja, sonst kriege ich ja meinen Kreis nicht zusammen.
Ja, aber die...
ja, aber er ist beides. Er ist eben beides. Das ist im Unendlichen, vereinigen sich die Widersprüche. Im Endlichen kann ich das im Grunde nicht denken, aber im Unendlichen geht es ineinander über. Und daher kann ich sonst, wenn ich Veränderungen hier erzeugen will, dann geht den Umweg über das Unendliche. Dort hole ich dann sozusagen die andere Seite hervor und dann schaut es plötzlich da auch ganz anders aus. Weil dort kann ich den Übergang zum Beispiel von der Geraden zum Kreis schaffen. So geht dann was Lineares in was Gekrümmtes über. Das sind Prozesse, die sich im Leben dann dauernd abspielen, wo diese Übergänge sind. Im Pflanzenwachstum und so weiter. Aber da muss ich in Wahrheit immer den Weg durch die Unendlichkeit gehen. Also das heißt in dem Fall den Weg zumindest durch die ätherische Ebene. Also sonst kann ich das Leben nicht begreifen. Sonst kann ich zum Beispiel nicht begreifen, wie die Röhrenknochen, die linear sind, zusammenhängen mit den Schädelknochen, die Krümmung haben. Da habe ich zum Beispiel genau das. Und sie sind aber aus dem selben Prinzip gebaut. Aber ich kann die Röhrenknochen nicht einfach so zum Schädelknochen formen, sondern ich muss durch die Unendlichkeit durchgehen. Dann sehe ich das, da kann ich wirklich Schritt für Schritt sozusagen die Gestalt des Röhrenknochens umwandeln in die Gestalt der Schädelhülle. Dann geht es, aber da muss ich den Weg durch die Unendlichkeit nehmen. Weil dabei stülpt sich das Ganze auch noch um, also das heißt, das, was im Röhrenknochen innen ist, stülpt sich dabei nach außen, das kommt auch noch dazu. Also das heißt, das ist da alles umgekehrt irgendwo. Und weil das sind ganz interessante, spannende Sachen. Kann man bis zu einem gewissen Grad mit der projektiven Geometrie sich veranschaulichen, weil die projektive Geometrie hat nämlich den Vorteil, da bilde ich die Unendlichkeit ab. Ihr kennt das, die projektive Geometrie ist eigentlich entstanden aus dem Perspektivezeichnen. Also ich habe parallele Gerade, wie zum Beispiel da die Kanten im Zimmer. Wenn ich in die Unendlichkeit schaue, laufen sie scheinbar zusammen. Da habe ich nur bei den Eisenbahnschienen schauen.
Komisch.
Nicht, weil eigentlich sind sie parallel, aber für das, wie wir sie sehen, laufen sie in der Unendlichkeit zusammen. Das kann ich aber bequem zeichnen. Das kann ich bequem zeichnen. Das heißt, ich kann mir ein Bild der Unendlichkeit machen. Weil theoretisch, ich weiß schon, die hören irgendwann auf, die Eisenbahnschienen, aber gedanklich kann ich mir vorstellen, sie gehen in die Unendlichkeit und ich würde sie trotzdem zusammenlaufend sehen. Also kann ich das abbilden. Und damit kann ich mit projektiver Geometrie wunderbar Unendlichkeiten in ein endliches Bild hereinholen. Und da gibt es gesetzmäßige Zusammenhänge. Da kann ich also durch Konstruktionen mit der projektiven Geometrie kann ich zumindest solche einfachen Umstülpungen und dergleichen nachvollziehen, einfach konstruktiv nachvollziehen, wie sie sowas umstülpt und dergleichen. Das sind total spannende Sachen und das ist was, was ich im imaginativen Erleben zum Beispiel auch drinnen habe. Da ist eine gute Vorschulung drinnen. Weil da gehe ich auch immer ins ätherische Erleben hinein. Also wenn wir am Anfang über die Imagination gesprochen haben, also zuerst fange ich an, mal bildhaftes Denken zu entwickeln, das aufzubauen, aber dann ist es, so lange ist es aber noch nicht die wirkliche Imagination, da ist es noch Vorstellungsbild. Ich muss den Sprung durch die Unendlichkeit sozusagen wagen, dann kommt mir das Bild zurück, in einer veränderten Form und dann ist es erst die wirkliche Imagination, wo die geistige Außenwelt dahinter steckt. Nicht, weil das Bild, das ich mir selber zuerst aufgebaut habe, ist meines. Mit dem fange ich an. Aber wenn es geschickt gewählt ist und ich den Durchgang durch die Unendlichkeit schaffe, dann kommt es mir als geistige Realität sozusagen zurück. Das heißt, es ist geformt dann durch das geistige Selbst. Nicht durch mein Tun, sondern durch das unendliche Selbst. In der projektiven Geometrie kann ich mir das sozusagen nur veranschaulichen irgendwie. Aber im imaginativen Erleben muss ich da durchgehen. Ja, ich meine, das sind Dinge, die natürlich wahnsinnig schwer zu fassen sind, wo man mit Recht sagen kann, da steht einem der Verstand still und er muss es auch. Weil den müssen wir zwischendurch ablegen und ins wirkliche Erleben hineinkommen, ins geistige Erleben. Das ist der spannende Punkt. Nämlich selbst wenn ich das jetzt in der projektiven Geometrie konstruktiv löse, als geistiges Erlebnis werde ich es erst haben, wenn ich dabei spüre den Sprung, was durch die Unendlichkeit geht, was da passiert. Weil das ist der, den ich als einzigen im Grunde nicht abbildet, was da drinnen passiert. Ich sehe zwar, es verschwindet jetzt unendlich und es kommt wieder verwandelt heraus, aber geistig muss ich mich genau in den Punkt hineinversetzen, wo das umschlagt, was durchgeht. Das heißt, solche Zeichnungen können natürlich nur Meditationshilfe sein. Sie sind noch nicht das Erlebnis selber. Aber das Interessante ist, dass also gerade heute Physik, aber auch Mathematik und so sich genau mit solchen Dingen beschäftigt und eigentlich ununterbrochen betreiben sie Meditation über diese Dinge. Das ist sehr interessant. Und die Physiker, und da knüpfe ich wieder an den Kanadier mit seinen Kerdeln an und die Atomlehre da, mit den Punkten, wo er gesagt hat, dass die zugrunde liegen, indem das heute die Physiker auch so denken, kommt ganz deutlich heraus, dass sie sagen, Materie als solche gibt es eigentlich nicht. Sie ist eine Erscheinungsform. Letztlich gehe ich zurück bis auf die Elementarteilchen, die sind aber Punkte, die sind keine Materie mehr. Das heißt, die haben nicht mehr räumlich greifbare Eigenschaften. Sie sind eigentlich in Wahrheit Gedanken. Gedankenartiger Natur. Das sagen sehr viele von den Physikern. Also die sagen, das ist genau das, was Platon die Ideen genannt hat. Die stecken dahinter. Das heißt, das Elektron als solches gibt es eigentlich nicht. Es gibt die Idee des Elektrons. Das ist die eigentliche Realität. Und diese Idee des Elektrons erzeugt dann bestimmte messbare Wirkungen. Aber dahinter steckt nichts, was ich in ein materielles Bild fasse, sondern in ein ideelles Bild. Also der Penrose, von dem ich, den ich kurz erwähnt habe, der sagt zum Beispiel, es gibt also drei Weltebenen, die erste nennt er den Logos. Also das heißt, das ist die Welt der Ideen, vergleichbar den platonischen Ideen. Logos ist uns ja auch nicht ganz unbekannt aus der Anthroposophie, also das heißt, das ist, man könnte sagen, das ist der geistige Bereich. Aus dem entsteht auf der anderen Seite die Materie, also Matter, Englisch, und dazwischen stehen wir, die nach der einen Seite schauen können und nach der anderen, das, und zwar mit unserem Bewusstsein, was dann Mind genannt wird. Und das ist wirklich unser irdisches Bewusstsein. Aber wir können sozusagen von beiden Seiten die Eindrücke empfangen. Wir können das sehen, wir können das in unserem Denken erleben, aber im Grunde ist das das, was da dahinter steckt. Hinter der Materie. Das ist die eigentliche Realität.
Diese drei Bereiche hat er
angesprochen. Die hat er angesprochen. Jetzt gar nicht in dem Vortrag, aber das steckt dahinter, also in seiner Hand. So ähnliche haben viele. Das ist, fast alle Mathematiker haben das, die sagen, also die Wirklichkeit sind die Zahlen, die platonischen Ideen, das ist die primäre Wirklichkeit. Und die besteht unabhängig vom Menschen, also die besteht sozusagen unabhängig davon, ob ich sie denke oder nicht, sondern die existiert. Nur wenn ich sie denke, hole ich sie nur in mein Bewusstsein herein. Das heißt, indem ich über den Logos denke, hole ich da herein und sage immer mir zu Bewusstsein, aber er existiert völlig unabhängig von mir. Als eigentliche Realität. Also das ist bei vielen Physikern dann, weil die Mathematiker denken sich über das relativ wenig nach. Die haben es hauptsächlich nur damit zu tun, aber die Physiker wollen ja das erklären. Und das heißt, dann sagen sie, hinter dem steht eigentlich der Logos. Jetzt in den Worten von Penrose, aber wir nennen es halt anders, weil ich kann dann genauso sagen, ich kann das Geist nennen, ich kann das eben Materie nennen, und das wäre halt das Seelische. Jetzt haben wir schon ein ziemliches Kulumbum entwickelt.
Die ist eh ein bisschen eingefangen.
Ist eh ein bisschen eingefangen, genau. Sonst verflüchtigt er sich irgendwo. Das ist wie der Geist in der Flasche. Naja, klar, in der Materiellenflasche ist er drin. Womit ich nicht sagen will, dass wir alle Flaschen sind. Manche mehr, manche weniger. Gut. Ja. Das ist viel. Also Mathematiker, wie gesagt, bei denen ist das ganz stark. Die sind fest überzeugt. Also die mathematischen Ideen, die mache ich nicht als Mathematiker, sondern ich finde sie. In Wahrheit, ich finde sie, die Gesetzmäßigkeiten, die dahinter sind. Also existieren sie. Ewig, schon wieder was ewig. Weil das Dreieck ist, die Gesetzmäßigkeit eines Dreiecks ist nicht in 3 Jahren anders, als sie vor Millionen Jahren waren. Und das ist auch unabhängig davon, ob ein materielles Dreieck irgendwo existiert. Wenn keins existiert, macht das gar nichts. Also die Idee des Dreiecks gibt es trotzdem. Das Menschen, also sozusagen ein Physiker oder so, eigentlich von einer geistigen Realität ausgehen, das ist gar nicht so selten. Viel häufiger als man glaubt. Nur haben sie natürlich jetzt nicht den Blick auf die ganzen Hierarchien und das alles, was dahinter steckt. Weil was da Logos genannt wird, da muss man dann fragen, also wer produziert diese Ideen? Wer steckt dahinter? Die schweben nicht einfach im Raum irgendwo. Und inwiefern sie ewig sind oder wie das zu nehmen ist, ist dann auch noch wieder eine andere Frage. Es ist schon klar, dass da der Begriff der Zeit einfach keine Rolle spielt. Das sind wir wieder beim Ähnlichen wie da mit dem Licht. Dann sind sie einerseits ewig, andererseits in dem Moment, wo sie in die Erscheinung treten, kommt immer ein zeitliches Moment dazu. Notwendig und zwangsläufig, sonst könnten sie auch gar nicht irgendwo wirksam werden. Weil eine riesen philosophische Frage seit Platon. Gut, jetzt gibt es die Ideen, die sind ewig und unvergänglich, die ändern sich nicht, die rühren sich eigentlich nicht. Ja, wie können sie dann was tun in der Welt, wenn sie die nie verändern? Das, weil wirken kann ja nur etwas, was tätig wird. Also wie tun die das, wenn sie sich eigentlich nicht rühren? Das ist, aber das ist eben einfach das Bild dieser Ideen noch zu starr einfach. Die haben eine sehr starke innere Dynamik, aber die ist nicht in unseren Zeitbegriffen so einfach zu fassen. Aber damit will ich jetzt gar nicht anfangen. Das ist schwierig. Das ist ein großer Punkt. Naja gut, dann haben wir heute einen Ausflug in die Welt der Atome
gemacht. Schönes Bild gemacht.
Wie der Ritzel
drinzelt. Also das Bild, die Idee ist etwas Wirkendes.
Ja, das ist in Wahrheit etwas Wirkendes. Ja, das ist etwas Wirkendes. Ich meine, damit haben wieder viele Mathematiker Schwierigkeiten, das zu erfassen. Sie sagen zwar, die gibt's und die sind unveränderlich. Das kann nicht sein, ein Dreieck ist immer ein Dreieck und das muss immer dieselben Gesetzmäßigkeiten haben. Also, Ideen sind unveränderlich und ewig. Aber warum wirken sie dann? Wie gibt's das, dass die wirken? Dann ist eins, naja, zumindest gut, wir können es aber erleben als Abbild und wir können aus dem Erleben dann was tun. Gut, dann können wir was tun, aber wie wirken sie in der Natur draußen? Das ist dann schon offen, weil da wird es immer uns brauchen. Dazu in gewisser Weise ist das vielleicht eh, aber nicht so direkt, wie man es denkt. Also da stecken noch Riesenprobleme dahinter. Aber sie kratzen am Geistigen, sie kratzen eindeutig am Geistigen. Schon die längste Zeit.
Weil der Stein auch einen Mind hat und die Pflanze.
Ja, ja genau, ja, das ist eben jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Ich meine, das ist im Übrigen eh so eine Frage, wie das Bewusstsein zustande kommt und so, mit dem sich dieser Penrose auch sehr beschäftigt hat. Natürlich auch sehr eine witzige Geschichte. Also, es geht über irgendwelche Quanteneffekte, die in die kleinsten Gehirnstrukturen eingreifen und dann irgendwie kommt zauberhaft das Bewusstsein hervor. Also das ist mehr eine Spielerei, aber es ist so eine vage Ahnung ist bei vielen vorhanden, dass man da in Richtung Geist also die Realität suchen muss.
Es gibt ja da noch dieses Higgs-Teilchen, dieses göttliche Teilchen, oder?
Ja, das Higgs-Teilchen, ist so eine ganz spezielle Sache, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das Elektron oder auch das Proton oder was hernehme, aber bleiben wir beim Elektron. Das ist jetzt punktförmig. Das heißt, das ist sicher kein materielles Ding, also was räumlich ausgedehnt ist. Trotzdem hat es Masse. Das heißt, wenn man es auf die Waage legt, wird es ein Gewicht haben. Jetzt lege ich einen Punkt auf die Waage und wege ihn. Also das ist die Schwierigkeit. Wo kriegt es die Masse her? Naja, ganz einfach. Es gibt ein sogenanntes Higgs-Feld, mit dem dieses Teilchen in Wechselwirkung gerät. Und durch den Widerstand sozusagen im Higgs-Teilchen, in dem Higgs-Feld, entsteht das, was wir als Masse messen können. Das ist das Bild dahinter. Und ja, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, ich warte mich gar nicht. Zu jedem Feld dazu gehört auch ein Teilchen dazu, das der Vermittler in dem Feld ist. Also das ist da mal so das Bild, jedes Magnetfeld, beim Magnetfeld zum Beispiel sind die Lichtteilchen, die Photonen, sind die Quanten des elektromagnetischen Feldes. Das sind die, weil braucht zu jedem Feld ist das Ausgedehnte, das ist wieder das, brauche ich ein Teilchen dazu, brauche ich einen Punkt dazu. Also brauche ich zu dem Higgs-Feld, das also die Masse erzeugt sozusagen, weil die also einfach einen Widerstand erleiden da drinnen, brauche ich auch ein Teilchen dazu, den Punkt dazu. Und das ist dann das Higgs-Teilchen. Und das Ganze hat was zu tun damit, dass das ganze Higgs-Feld eben gleich ziemlich am Anfang nach dem Urknall in Erscheinung getreten sein muss irgendwo. Und darum ist das mit Gottes Teilchen und so weiter, aber das ist wirklich ein sehr vager Bezug. Also im Grund heißt es nur, Masse hat eben nichts mit unserer anschaulichen Vorstellung zu tun. Wir sind gewohnt, aha, das ist ein Ding, na klar ist das schwer. Aber die Überlegung ist jetzt, woran liegt das eigentlich, dass das schwer ist? Das ist, weil jetzt bei einem Punkt kann eigentlich nichts mehr schwer sein. Da gibt es ja nichts mehr. Und trotzdem hat es Masse. Masse heißt aber nur, es ist schwer zu heben, ich brauche eine Kraft, dass ich es werfen kann. Und dazu brauche ich irgendein Kraftfeld, das also die Masse repräsentiert. Das ist sozusagen im Prinzip ganz einfach die Grundidee. Also postuliere ich zunächst als Physiker mal, es müsste so ein Feld geben. Und jetzt ist man dann auf die Suche gegangen, ob es das wirklich gibt. Das Feld als solches finde ich zunächst nicht, außer in seiner Wirkung. Aber da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil die Wirkung kenne ich eh schon. Aber ich müsste das Teilchen dazu finden. Wenn ich das finde, dann wäre es eine Bestätigung, dass es das Higgs-Feld auch gibt. Und jetzt scheint es so, als hätte man das Higgs-Teilchen gefunden in den letzten CERN-Experimenten, bevor sie es wieder hochgefahren haben. Also das war das vor 2-3 Jahren oder so, glaube ich schon.
Ist es dann erst nicht entstanden durch die Suche? Was sagt immer der Betrachter und
naja,
das betrachtende Objekt?
Ja, hat was damit zu tun. Ja, ja, okay. Es ist sogar ganz genau so. Man hat es bei dem Experiment sogar überhaupt erzeugt. Das ist ganz richtig. Woraus man jetzt schließt, dass es sozusagen das Higgs-Teilchen gibt oder das Higgs-Feld, ist, man hat aus den ganzen Theorien, aus den Gleichungen, die man hat man vorausberechnet, was das für Eigenschaften haben müsste. Das hat vor allem, welche Energiemenge darin konzentriert ist, weil jedes dieser Teilchen heißt, es ist Energie darin konzentriert, das ist wieder das alte Spielchen.
Da brauchen wir dazu.
Irgendwo. Und diese Eigenschaften konnte man vorher berechnen. Und jetzt hat man gesucht in den Experimenten nach Teilchen, die diesen Voraussagen entsprechen. Bis dato hatte man solche noch nie gefunden. Jetzt bei den Experimenten hat man welche gefunden, die genau diesen Eigenschaften entsprechen. Und daher geht man jetzt davon aus, dass es solche Higgs-Teilchen gibt. Wobei die Auswertung natürlich nicht so passiert, dass das ein Computer ausrechnet. Weil man muss sich vorstellen, das Bild, das entsteht aus diesen Kollisionen, das ist nichts anderes, als dass da 100.000 Bruchstücke, Millionen Bruchstücke wegfliegen. Jedes repräsentiert irgendein Teilchen. Und eins darunter, unter diesen Millionen, ist vielleicht das Higgs-Teilchen. Dadurch, dass sie sich im elektrischen Feld bewegen, bewegen sie sich alle auf irgendwelchen gekrümmten Bahnen. Die sagen dann sehr viel darüber aus, über die Eigenschaften. Und das kann natürlich kein Mensch auswerten. Das macht der Computer, der das auswertet. Und der spuckt halt dann noch wochenlanger, monatelanger Rechnung. So lang dauert das, weil es sind ungeheure Datenmengen. Das sind ungeheure Datenmengen, die da anfallen. Spuckt er dann aus, dass er da oder dort eins entdeckt hat, das den Voraussagen entspricht. So schaut das aus. Das hat natürlich nichts mehr mit was zu tun, was irgendwer sehen oder anschauen könnte oder sonst was. Das ist ein Rechenergebnis im Grunde.
Na, alles, was man unter einem Elektronenmikroskop sieht, oder? Weil wir nicht sehen.
Naja, also was man sieht, also was man schon sehen könnte, zumindest sind diese Spuren da, die kann man sehen, die könnte man sogar vergrößert aufnehmen, nur man würde halt so nicht entdecken, welches da das Higgs-Teilchen ist, weil es einfach viel zu viele sind. Aber das ist ja nur die Spur des Ganzen sozusagen, das hinterlässt diese Bewegungsspur.
Ein bisschen weit kann man wirklich sehen.
Im Kleinen?
Ja.
Naja, mit Sehen, das
also nicht nur Messwerte, sondern
naja,
das kleinste Sehen.
Das ist genau der Punkt, der es schwierig macht. Also mit Elektronenmikroskopen kommt man bis in atomare Größen annähernd hinein.
Schon?
Annähernd. Allerdings sind die Bilder dann also sehr, wie soll ich sagen, sehr unscharf, es sind eigentlich Interferenzbilder. Und was man sieht, ist eigentlich ja nur es sind die Elektronenstrahlen, die da runtergehen, die kommen zurück. diese Elektronen steuern, indem sie mit der Hülle dieser Atome reagieren, dadurch werden sie irgendwie abgelenkt oder sowas. Das, was zurückkommt, wird jetzt auf irgendein Leuchtschirm oder was aufgefangen. Mhm. Und das ist das Bild, was ich sehe. Also ich sehe nicht direkt irgendwas, sondern ich sehe das Bild am Leuchtschirm, beziehungsweise heute werden sogenannte Fotoverstärker genommen oder Elektronenvervielfacher genommen, die das ganz fein messen können. Das heißt, ich habe überhaupt nicht mehr Messwerte. Und das wird zeilenweise abgetastet und aus dem entsteht ein Computerbild im Grunde. Das ist das, was ich sehe. Das heißt, das ist im Grunde ein aus den Messwerten errechnetes Bild. Also es ist nicht vergleichbar mit dem, wenn ich durch ein normales Mikroskop reinschaue. Das, darum habe ich jetzt ein bisschen gezögert mit Sehen.
Ja, ich verstehe ja das, also mit optischen Reflex. Also wie weit kann man wirklich etwas sehen bis zum Grenzen der, also optisch jetzt?
Ja. Naja, mit optischen Mikroskopen kommt man nicht annähernd in die Atomdimensionen hinein. Nicht annähernd. Schon weil die Wellenlänge des Lichtes, wobei es sagt nicht des Lichtes, sondern des Lichtträgers, also dieser elektromagnetischen Welle, die ist viel zu groß, um diese kleinen Objekte zu sichtbar zu machen. Weil wenn Licht hat als Träger in unserer Welt eben das Elektromagnetische, das in Wellen geht. Das sind elektromagnetische Wellen. So, wenn jetzt ein Objekt groß ist gegenüber der Wellenlänge, dann sehe ich das sehr gut. Also wenn ich da irgend so etwas Großes reinzeige, sozusagen, dann wird die Welle so stark gestört, dass das bemerkbar ist. Wenn das Ding aber so klein ist, dann sehe ich gar nichts davon. Dann geht es praktisch ungehindert vorbei und es bildet sich überhaupt nicht ab. Es hat keine Wirkung, keine besondere.
Also das Licht ist zu groß.
Das Licht ist zu grob eigentlich. Ja, also zumindest unser sichtbares Licht ist zu grob dafür. Jetzt, was kann ich machen? Ich kann machen, statt des Lichtes im Elektronenstrahlen verwenden, da kann ich die Frequenz, also die Wellenlänge viel kleiner machen. Dadurch kann ich kleinere Objekte auflösen. Oder ich kann es Röntgenstrahlen nehmen. Röntgenstrahlen sind etwas Lichtartiges, aber sind viel kleinere Wellenlänge. Mit den Röntgenstrahlen kann ich auch solche Auflösungen machen. Da kann ich dann Kristallstrukturen bestimmen, da kann ich genau herausrechnen, wo die Dinge stehen.
Also noch optisch bezeichnen kann. Nicht hochrechnen.
Naja, ja, es stimmt, es. Also zumindest theoretisch kann man es optisch machen. Also diese zum Beispiel Röntgenstrukturanalyse, wie man das nennt, also da stellt man fest wirklich, wo in einem Kristall die Atome sitzen drinnen, also wie das aufgebaut ist. Geht nur mit Kristallen, mit einem amorphen Körper, der so nicht eine regelmäßige geometrische Struktur hat, geht das nicht. Das geht nur was eigentlich immer die gleiche Struktur hat. Aus dem allen wird ein Gesamtbild gemacht. Da entsteht ein Streuungsbild. Das hat zunächst einmal überhaupt noch nichts zu tun mit dem, wie die angeordnet sind, sondern das ist wie wenn man Licht, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das schon geschaut habt, sondern durch einen dünnen Vorhang. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man mehrere Farbflecken und die sind sogar farbig schattiert, die Regenbogenfarben. Weil das Licht durch das Gitter gebeugt wird. Mit dem sieht man dann einen feinen Gasevorhang oder was und auf eine Lampe schauen, auf eine entfernte oder was. Probiert es das einmal. Dann sieht man nicht einen Lichtfleck, sondern man sieht zwar in der Mitte einen helleren Punkt und rundherum, je nachdem wie das Gitter ist, von dem hängt es ab, mehrere etwas schwächere weitere Bilder, das sind die Beugungsbilder und die sind farbig noch, dazu gehören die Regenbogenfarben. Und das passiert im Prinzip auch, wenn ich einen Kristall durchleuchte mit dem Röntgenstrahl. Das hängt aber, dass ich das Bild überhaupt bekomme, dazu da mit dem Vorhang, mit den vielen Fäden, aus denen er besteht. Das ist eigentlich sowas wie ein Gitter, aus dem der Vorhang gewoben ist. Und wenn ich das mit den Röntgenstrahlen mache, ist es im Kristall. das Kristallgitter. Das heißt, die regelmäßige Anordnung der Atome, die wirkt als Gitter und dort leuchte ich jetzt mit einem Röntgenstrahl durch. Und dann bekomme ich genauso ein Beugungsbild. Das heißt, ich bekomme im Prinzip ein Bild, das hat, wenn ich es auf einer Fotoplatte aufnehme, in der Mitte einen leeren Fleck und rundherum sind dann andere Flecken angeordnet. Und das geht weiter. Und aus der Art, wie die angeordnet sind, kann ich dann zurückrechnen, da muss ich allerdings jetzt wieder rechnen, wie das Gitter aufgebaut ist. Das kann ich ganz exakt zurückrechnen. Aber es muss immer Kristall sein, das heißt, ich muss sozusagen das Gitter zusammenbringen irgendwo, weil wenn ich nur mit Anfaden, nutzt mir das nichts. Oder wenn die Fäden irgendwie kreuz und quer liegen, nutzt mir das auch nichts, weil sie müssen regelmäßig angeordnet sein. Ja, da kann man tolle Sachen machen. Alles, was ich kristallisieren kann, kann ich mit Röntgenstrukturanalyse, nennt man das dann, kann ich mal ein sehr genaues Bild machen, wie das räumlich angeordnet ist. Nur trotzdem sind die Dinge, die da angeordnet sind, in Wahrheit keine Dinge, weil selbst die Atome oder diese Dinge da keine Dinge wirklich sind. Aber sie sind Punkte, an denen was passiert, an denen das Licht gesteuert wird, zum Beispiel.
Für einen Moment. Für einen Moment, wo etwas passiert.
Ja. Ja, also da kann man sehr exakte Bilder entwerfen. Ich meine, so kann man komplizierte chemische Verbindungen zum Beispiel analysieren, genau schauen, wie die wirklich räumlich aufgebaut sind. In dem Moment, wo ich es kristallisieren kann, sehe ich, wie diese Verbindung räumlich aufgebaut ist im kristallisierten Zustand. Ob es dann, wenn es flüssig ist oder sonst was auch so ausschaut, ist wieder ein anderes Kapitel. Aber da kann man genaue Untersuchungen machen. Also so tut man zum Beispiel Eiweißmoleküle, man kann Eiweiß kristallisieren, kann man die verschiedensten Eiweißmoleküle daher räumlich darstellen. Gibt es wunderbare räumliche Darstellungen, verwendet man dann in der Biochemie und um Pharmazeutika zu entwickeln, schaut man dann, wie ist das aufgebaut und jetzt muss ich irgendein Molekül basteln und das genau dort dazu passt. Dann kann ich zum Beispiel die Stelle dort blockieren oder sonst was. So werden halt Pharmazeutika entwickelt. Das ist wie eine Architektur ist das geradezu. Aber da ist die Voraussetzung, dass ich mit dem die Bilder machen kann. Und das funktioniert. Zumindest auf der Ebene, ob das Medikament dann funktioniert, ist wieder ein anderes Kapitel. Das erinnert mich an einen Faust, etwa hier war die Arznei, die Patienten starben. Das ist halt ein Pech, aber die Theorie stimmt, das ist richtig, es passt dort hinein. Ob es das dann wirklich im lebendigen Vorgang auch tut, ist ein anderes Kapitel. Das ist dann oft nicht der Fall.
Das ist ja dann mit der Tote, also ein Teil nicht. Tote Teil.
Ja, das ist klar. Wenn ich es kristallisiere, habe ich es ganz ins Tote gebracht. Im Lebendigen kann ich es nicht erfassen, weil da bin ich schon im fließenden Zustand. Und da kriege ich kein Bild mehr. Weil da habe ich nicht mehr dieses starre Gitter. Das ist genau der Punkt, warum die Dinge dann auch in der Praxis nicht funktionieren oder oft nicht funktionieren, obwohl sie theoretisch richtig sind, auch praktisch richtig sind, aber immer nur im Toten. Und man fürs Lebendige nicht sehr viel nützen. Das ist die Schwierigkeit. Und wir sind halt heute wirklich toll entwickelt in dem, was man mit den Toten machen kann und was man vom Toten verstehen kann. Da sind wir wirklich, da riechen wir bis in die kleinsten Dinge hinein. Aber mit dem Lebendigen, da ist eben zum Beispiel dieser Übergang zwischen Punkt und Umkreis das Wichtige. Da hört es dann schon ziemlich auf. Da sind wir noch nicht so weit im Allgemeinen. Aber das ist genau der Punkt, wo dann die Geisteswissenschaft anfängt.
Am toten Punkt.
Ja, genau. Genau so ist es. Ich meine, dann würden wir auch da weiterkommen. Nicht? Weil wenn die Mathematiker, der Physiker sagt, die Ideen, die gibt es, aber die sind ewig und unveränderlich. Und da steht dann an. Ich meine, in dem Moment, wo ich, wo ich ins Ätherische komme, komme ich dahinter, dass es da die Paradoxie des Beweglichen im Zeitlosen trotzdem gibt oder des Veränderlichen in einer gewissen Weise. Dass ich dort nämlich den Übergang schaffe, wo Gegensätze ineinander übergehen können. Das spielt zwar da draußen in der Unendlichkeit gar keine Rolle, weil dort ist es eben gleich, aber wenn ich es wieder hereinhole, hat es sich verändert. Das ist nämlich der Punkt. Die Idee ist ewig da draußen, im Unendlichen. Aber in dem Moment, wo ich sie als Wirksame wieder hereinhole, kann ich sie verändern in den Durchgang. Also den Durchgang von da hinaus und wieder herein, kann ich sie in ihrer Wirkung sozusagen, wenn wir es so nennen, wie verändern. Da draußen ist sie unveränderlich und ewig, aber wenn ich es reinhole, wieder kommt es mir anders rein, als ich zuerst rausgegangen bin. Das ist die Schwierigkeit. Und darum müsste ich sozusagen erleben können, dass das Bewusstsein nicht abweist, wenn ich da rausgehe. Und die sagen, also, sie sind ewig und unveränderlich und wie können sie wirken, die sehen den Zusammenhang noch nicht. Oder können ihn nicht nacherleben, sagen wir mal so, das ist der Punkt. Also darum ist das so ein Zentrum der Geschichte. Es ist wirklich eine äußerst interessante und sehr fruchtbare Meditation, auch in den Punkt und Umkreis. Sozusagen der Weg, das Undenkbare zu denken, beziehungsweise es eben dann letztlich geistig anzuschauen. Weil analytisch denken kann ich es gar nicht. Aber ich komme dann zu Imaginationen mit der Zeit.
So eine Idee, die unendlich dauert.
Ja.
Da kann sie nicht.
Ja, es ist auch gar nicht gut, es zu früh auszusprechen, sondern man muss es mit sich tragen. Irgendwann kommt man dann zu einem Erlebnis, wo man es irgendwo, ich will noch gar nicht sagen fassen kann, aber wo man im Erleben spürt, es ist da. Ich kann es aber noch nicht in Worte fassen, ich kann es nicht kommunizieren, weil das ist noch das ganz Schwierige dabei, wie ich das dann erkläre. Ich setze ja auf die ganze Zeit, damit das irgendwie zu erklären. Das Unsagbare zu sagen, das Undenkbare zu denken. Das heißt, im Grunde hieße das, das Unsagbare in der Inspiration zu hören, das Unschaubare in der Imagination zu sehen und solche Dinge. Also auf das läuft es hinaus irgendwo. Und dann noch irgendein Bild zu finden, mit dem man es mit dem anderen
kommunizieren kann.
Ja. Es ist schwierig. Nein, aber was ich wirklich spannend finde, ist, dass eben, weil heute das Thema war, den Bezug also zur Naturwissenschaft oder zur äußeren Forschung zu finden, dass man sich hier wirklich seit Jahrzehnten im Grunde meditativ mit solchen Dingen beschäftigt. Im Grunde ist es nichts anderes. Und das ist eine gute Schulung für geistiges Erleben oder einen Zugang zum Geistigen in einer nächsten Inkarnation mit Sicherheit. Also man darf nicht nur sagen, das ist arimanisches Zeug oder was. Das in den Anwendungen her vielleicht, aber die geistige Grundlage dahinter sind lauter interessante, spannende Meditationen. Das sind nämlich alles Fragen, die man sich im 19. Jahrhundert, also wo die Hochblüte des Materialismus war, noch nicht gestellt hat oder wo man noch nicht herangekommen ist. Sondern das war wirklich noch Primitivmaterialismus. Da hat man sich halt alles vorgestellt wie Kugeln, die stoßen einander, ganz mechanisch. Da brauche ich solche Überlegungen nicht.
Die Quanten, die ist ja auch da entstanden, also
19. Oder? Naja, die ist entstanden, also Stichjahr ist 1900, also mit der Entdeckung von Max Planck. Und ausgebaut, so die erste Stufe bis 1925, sage ich einmal, also das so ungefähr, das ist Todesjahr von Steiner, da um die Zeit sind die Grundlagen einmal da und dann ging es halt weiter erst. Und viele entscheidende
Erkenntnisse sind dann erst später gekommen, also Ende des 20. Jahrhunderts oder jetzt auch, also da passiert laufend was. Eben die Geschichten mit der Quantenteleportation, die Idee ist schon länger, es geht ja eigentlich auf eine Idee vom Einstein zurück, mit dem wollte er eigentlich die Quantenmechanik widerlegen, weil in der Quantenmechanik eben hineinkommt ein Wahrscheinlichkeitsfaktor in alle Dinge, das heißt, man kann nie genau voraussagen, was passieren wird, sondern man kann nur Wahrscheinlichkeiten berechnen, und das hat er gesagt, das kann nicht sein, das gibt es nicht, Gott würfelt nicht, der berühmte Ausspruch, also es muss doch alles wie ein Uhrwerk ablaufen, das muss doch, tut es aber nicht. Also hat er ein Experiment entworfen, das soll also zeigen, dass die Quantentheorie so wie es jetzt ist, ein Quatsch ist. So, die Experimente haben aber genau das Gegenteil gezeigt, weil das Experiment, das er eben vorgeschlagen hat, weil wenn die Quantentheorie wahr ist, dann müsste ja zum Beispiel so sein, wenn die zwei Elektronen, die miteinander verbunden sind, das eine hat den Spin in die Richtung, wenn ich das umdrehe, müsste ja das andere auch gleichzeitig umklappen, wenn die jemals irgendwie in Verbindung waren. Und schneller als Lichtgeschwindigkeit, augenblicklich müsste das sein, das ist eine Denkunmöglichkeit. Wie soll es denn das geben? So, die Experimente haben genau das gezeigt, dass das möglich ist. Genau das passiert. Genau das Undenkbare passiert sozusagen. Also hat er genau das Experiment vorgeschlagen. Das war das Geniale eigentlich, das bestätigt, dass da sehr wohl was dran ist.
Schneller als ich.
Das ist ein sehr interessantes Thema. Ist natürlich also experimentell nicht nachvollziehbar, weil da komme ich nur bis maximal an die Lichtgeschwindigkeit. Und aus anthroposophischer Sicht müsste man sagen, da komme ich in den Bereich hinein, wo es mit dem Astralischen was zu tun hat, wobei nur dann der Begriff der äußeren Geschwindigkeit keine Rolle mehr spielt, aber es gibt gewisse Gemeinsamkeiten oder gewisse interessante Sachen. Wenn ich das in die Formeln vom Einstein einsetzt, komme ich nicht mehr drauf. Also es bewegt sich etwas immer schneller, die Zeit vergeht immer langsamer, ist Lichtgeschwindigkeit 0, dann steht die Zeit. Und wenn ich jetzt theoretisch noch weiter ginge, was passiert, dann läuft die Zeit zurück. Dann kommt es mir entgegen. Dann sozusagen kommt mir die Zukunft entgegen. Das ist einer der Punkte, was genau im Astralischen in der Seelenwelt passiert. In der Seelenwelt gibt es eine Art Zeit, aber die kommt uns aus der Zukunft entgegen. Also das heißt, da kommen im Seelischen kommen genau die Dinge aus der Zukunft.
Ja, wenn ich mich mit Lichtgeschwindigkeit sofort bewege, kann ich mich um selbst bewegen. Wenn man keine Zeit vergeht. Die müsste ich ja
stillstehen. Ja, in dem Punkt, wo ich mit Ätherischen bin, stehe ich still sozusagen. Dafür kann ich mich dort frei in der Zeit bewegen, aber das ist.
Was ist dann
im Raum? Weil nämlich, ja, den Raum gibt es da nicht, genau. Das ist jetzt die Frage, was ist, wenn ich jetzt mit Überlichtgeschwindigkeit, was ist dann mit dem Raum? Dann komme ich im Prinzip in eine Art Gegenraum hinein. Aber. Ja, nein, ist es nicht. Ist es im Grunde nicht. Also das, aber bei Steiner gibt es also da schon interessante Sachen. Er spricht ja auch von Raum und Gegenraum und diesen Dingen. Und das hat wieder für viele Dinge doch einen praktischen Wert da. Aber
ja, großes Bild und Thema. Gegenbild, ja. Polaritäten.
Ja. Es ist nur halt wahnsinnig schwer vorstellbar, weil es ist so, wenn ich in den Gegenraum komme, wenn ich sozusagen den Äußeren tue, bis zu einem Punkt zusammenschrumpfen, kleiner geht es, jetzt bin ich im Nichts, und dann komme ich in den Gegenraum, aber der ist, wo ist der jetzt? Also jedenfalls nicht in unserem Raum irgendwo. Wir tun uns so schwer, es vorzustellen. Aber auch da kann man mit der projektiven Geometrie sich zumindest Vorstellungen davon machen, wie so ein Prozess stattfindet. Ich meine, es gibt so tolle Dinge, ich meine,
es gibt die Ja, ein simples Beispiel, was er oft erwähnt. Ihr kennt vielleicht eine Kurve, die heißt die Hyperbel. Hyperbel. Das ist eine Kehlschnittlinie, das schaut ungefähr so aus. Die Linie, die ich da gezeichnet habe, sind die sogenannten Asymptoten, weil sich diese Kurve, die Hyperbel, denen immer mehr annähert, bis im Unendlichen. So, und die hat zwei Äste, die nicht miteinander verbunden sind. Also nicht das ist die Hyperbel, sondern beide zusammen. Und wenn ich es jetzt rein rechnerisch verfolge, ich gehe den Weg, also angenommen da her, dann gehe ich da, komme hier sozusagen in die Unendlichkeit und ich komme aus der Unendlichkeit da zurück. Da komme ich wieder raus und habe das Gegending.
Wenn du das sagst.
Nein, rechnerisch kann man das nachvollziehen. Und in der projektiven Geometrie gibt es auch Dinge, wo ich das anschaulich nachvollziehen kann in einer gewissen Weise, weil da die Unendlichkeit abbildet in einer gewissen Weise. Da gibt es spannende Dinge, interessante Dinge, die man anschauen kann. Also solche Beispiele bringt der Steiner oft mit geometrischen Formen, oder die Cassinische Kurve. Die Cassinische Kurve ist eine ganz komische Kurve, die schaut wie eine Ellipse aus, hat aber verschiedene Formen, je nach den Parametern, die ich habe. Die kann sich dann so ein bisschen einteilen, die kann zur Lemniskate werden und sie kann unabhängig werden. Und da habe ich es dann auch so, da gehe ich da, wenn ich es jetzt rechnerisch mache, gehe ich da irgendwo herum, wenn ich da herumkomme, komme ich auf der anderen Seite raus. Die zwei Dinge sind räumlich überhaupt nicht verbunden miteinander, bilden aber eine Einheit. Das ist vielleicht sogar so ein Bild für das, wie bei der Quantenteleportation zwei Teilchen miteinander zusammenhängen. Sie sind räumlich völlig voneinander getrennt, aber sozusagen ihre Gesetzmäßigkeit nach, also geistig gesehen, sind sie total miteinander verbunden. Weil im Rechnen ist das ein winziger Schritt von da drüber. Das ist nur die nächste Kommastelle sozusagen, da bin ich auf der anderen Seite drüben. Da muss ich nicht irgendwo durch den Raum gehen, sondern der Punkt, die Zahl verschwindet da und taucht dort wieder auf. Das sind alles sehr schöne Bilder.
Cassini
heißt der, ja.
Cassini ist ein Mathematiker.
Das war ein Mathematiker, ja. Cassini. Also in der Mathematik gibt es unheimlich viel so eigentlich schöne Meditationsbilder in Wahrheit.
Und draufgekommen ist, wie er in die Suppe ein Öl hineingegossen hat. Und wie sind die beiden Ölteilchen?
Genau. Ja. Spannende Sachen.
Ja, wahrscheinlich nicht so ein Betrachten.
Genau. Ja, man muss da der Mathematiker sein dann.